Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga. Hier ist das zweite HBL-Update. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm. Und jetzt haben wir eine Folge mit einem Gast, auf den ich mich schon tatsächlich ewig gefreut habe. Und endlich haben wir es geschafft, uns auch zu treffen und das Ganze aufzunehmen. Der Mann heißt Rüdiger Jucke und wer in den letzten Jahren mit der zweiten Handball-Bundesliga zu tun hat, der kommt an diesem Mann nicht vorbei. Seit Mitte der 90er Jahre ist er der Steuermann, wie er selbst sagt, vom ERV Aue, der Geschäftsführer. Aktuell natürlich in einer maximal schweren Situation. Aue ist auf dem letzten Platz. 5 Zähle Rückstand aufs rettende Ufer. Es sind auch nur noch 4 Spiele. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wie es so schön heißt. Und Aue weiß natürlich, wie Abstiegskampf geht, denn das wird er uns ja jetzt berichten. In den letzten Jahren hat Aue immer wieder auch unten drin gestanden und sich wieder retten können. Unabhängig davon, ob sie es in dieser Saison schaffen oder nicht. Rüdiger Jucke hat so viel zu erzählen, so viele Anekdoten. Eine sehr, sehr unterhaltsame, sehr, sehr spannende Folge ist das geworden, wie ich finde. Ich lache bei einigen Anekdoten tatsächlich immer noch, auch als ich das jetzt geschnitten habe, musste ich tatsächlich mir das ein oder andere Grinsen verkneifen. Also, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß damit. Wir sprechen natürlich auch über das Aktuelle. Gab ja zuletzt noch einen Trainerwechsel beim ERV. Kirsten Weber ist weg. Wie geht's eigentlich weiter jetzt in Aue? Das ist auch eine große Frage, die haben wir gleich zu Beginn geklärt. Aber ansonsten soll es vor allem ein Rückblick sein auf die vielen, vielen Jahre von Rüdiger Jucke in Aue. Und das ist das Gute, er hat noch lange nicht fertig. Jetzt viel Spaß mit Rüdiger Jucke im zweiten HBL-Update. Hallo, hallo, ich grüße dich, Rüdiger, hallo.
Glück auf. Oder morgen nach Hamburg, morgen, ne?
Ja, so ist es. Moin. Wie geht es dir?
Ja, so geht es alles gut. Ne? Bis auf sportlich ist es ein bisschen schwierig, aber sonst geht es ganz gut.
Da kommen wir gleich noch hin. Aber erst einmal schön, dich zu sehen und vielen Dank für deine Zeit, dass du uns heute so ein bisschen mal mit ins Erzgebirge nimmst. Da gibt es ja einiges zu erzählen.
Gerne.
Bevor wir so deinen Weg mal nachzeichnen, du bist jetzt wie lange Manager beim ERV? 26 Jahre fast?
Richtig, 26 Jahre, ja. 1996 ging das los.
Ein Wahnsinn. Und ich habe ja so ein bisschen recherchiert und geschaut. Man findet einige Artikel. Es gibt aber auch ein paar Podcasts mit dir. Einer heißt sogar der Brad Pitt des Handballs.
Ja, aber nicht vom Aussehen her. Also da, ich wollte eigentlich Johnny Depp sein, aber viele verwechseln mich ja mit Andy Borg.
Das ist aber, der kommt nicht aus Hollywood, ne?
Nee, der kommt aus Österreich.
Ja, der Musikantenstadel Andy Borg. Na, aber wir sind natürlich beim Handball. Und ja, du hast es gerade schon angesagt, sportlich sieht es nicht so gut aus. Letzte Saison Platz 5, jetzt Stand heute letzter. Wie ist, erstmal bevor wir reingehen, was ist der ganz große Unterschied gerade, außer dass ihr keine Partien gewinnt?
Ja, also wir hatten ein Problem im November, da hatten wir relativ viele Corona-Kranke und haben dann weiterspielen müssen, weil wir auch genug Spieler noch hatten und da haben wir von 10 Spielen 9 verloren. Und da sind wir hinten reingerutscht und dann sind wir auch nie wieder richtig rausgekommen dort hinten. Also wie das eben so ist, wenn man hinten steht, dann hat man auch nicht das nötige Glück. Also wir haben, glaube ich, 6 Spiele mit einem Tor verloren. Also ich glaube, wir sind nicht unbedingt schlechter als viele andere Mannschaften. Ja, und voriges Jahr haben wir eben das Glück gehabt. Wir haben viele Spiele mit einem Tor gewonnen und das ist so nah beieinander. Und ja, also hier sind wir in letzter und müssen sehen, das Ding noch irgendwie zu wuppen. Ist nicht einfach, aber ich glaube, der Hauptunterschied ist schon, November, das war sehr problematisch. Also da haben wir wirklich viele Ausfälle gehabt. Vor allem wichtige Spieler, Kamler, Troch, die kann man eigentlich nicht ersetzen. Und so wie gesagt, da haben wir eben eine Negativserie gehabt, die man jetzt noch, die jetzt noch in die Beine steckt.
Also man kommt quasi in diesen Strudel rein und kommt nicht wieder raus.
Ja, ja und dann, wie es eben so ist, ne, wenn man hinten steht, da geht eben der Ball am Pfosten und nicht vom Pfosten ins Tor, sondern raus. Gibt es auch den einen anderen Pfiff dann mal, den man gerne anders sehen würde. So gerade in Rostock, ich meine, wie ein Spiel, Tor, Dartsaranscheidung, dabei über Hinterlinie, aber Schiedsrichter haben es anders gesehen und so. Also das ist dann so, das geht so ineinander. Ne? Wie es im Positiven ineinander geht, so geht es auch negativ ineinander. Und dann haben wir jetzt alles probiert noch zu machen. Also wir haben noch einen Spieler verpflichtet, dann haben wir noch einen mentalen Trainer dazugenommen. Jetzt haben wir die letzte Karte gezogen, Trainer noch gewechselt. Also mehr geht auch von unserer Seite nicht und jetzt müssen wir sehen, dass wir es hinbekommen.
Was macht der Mentaltrainer mit den Jungs?
Ja, die haben wir schon mehrfach gehabt. René Edelmann, der ist auch übrigens ab und zu mal bei den FCE, also beim Fußball. Die hätten den, glaube ich, dieses Jahr auch dringend benötigt. Ja, also er spricht mit den Jungs. Da gibt es Spieler, die brauchen das mehr, manche weniger. Also in meiner Zeit gab es das noch nicht. Und Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, aber die junge Generation sieht das wieder anders. Und ja, ich denke schon, dass es bei vielen Spielern auch Erfolg bringt. Also er spricht mit denen, geht auf die Probleme ein, versucht die locker zu machen, der Angst zu nehmen, was eben so ein Mentaltrainer machen muss. Und bei den Spielen ist er natürlich am Rand und springt dort draußen rum.
Es ist ja tatsächlich noch alles möglich. Trotzdem sehr schwierige Situation. Am Anfang habe ich gesagt, die maximal schwere Aufgabe für euch. Ihr seid der Tabellenletzte und das ja auch schon seit einigen Wochen. Ihr habt mit dem Trainerwechsel reagiert. Spürst du so etwas wie Angst? Oder hast du so etwas wie Angst gespürt in den letzten Wochen mal?
Na, Angst, also weniger. Also es ist so mehr die Hoffnung. Also Angst, wir spielen ja eigentlich jedes Jahr gegen einen Abstieg. Und es ist so, wir sind da, glaube ich, erfahren und Angst wäre auch ein schlechter Berater. Also wir haben die dritte Liga schon lange vorbereitet, also um Sponsorenpool, sag ich mal. Und auch bei den Spielern gab es da Gespräche. Natürlich werden Spieler gehen, aber kommen auch neue dazu. Also Angst ist da weniger da. Also ich habe schon die Hoffnung.
Du hast schon gesagt, ihr habt die Karte Trainerwechsel gezogen. Das war aber sehr besonders. Ich fand nämlich beeindruckend, wie ihr es auf Facebook veröffentlicht habt. Da habt ihr geschrieben, dass Kirsten Weber das selbst so ein bisschen auch entschieden hat und du hast ihn nochmal in höchsten Tönen gelobt und auch gezeigt, wie eng also die Bindung vom Verein zu ihm ist. Wie kam das mit dem Trainerwechsel? Ist er einfach zu euch gekommen und hat gesagt, jetzt müssen wir es machen?
Ja, also es ist so, in den 26 Jahren habe ich, glaube ich, 5 Trainer entlassen müssen, also oder Trainerwechsel. Das schafft der FCE in 2 Jahren. Und also das ist ja immer eine schwierige Sache. Also es waren auch Trainerwechsel dabei, da denke ich dran, Dietmar Schmidt zum Beispiel, das war mein Vorbild, den musste ich dann leider während der Saison, mussten wir uns trennen. Da haben wir den Arm verbracht im Blauen Engel, haben beide geweint und getrunken. Also immer sehr emotional, solche Sachen. Und bei Kirsten war es so, dass er dann nach dem Spiel auch auf uns zukommt und hat das angesprochen, wie wir das sehen. Und natürlich gab es dann noch Gespräche mit der Mannschaft nach dem Gummersbach-Spiel. Und ja, das war eben die letzte Option, die wir ziehen konnten, obwohl wir da noch keinen Trainer hatten. Das war ja nicht ganz einfach. Und das haben wir dann so gemacht. Und ich, Hochachtung für Kirsten, also wir werden ihn noch weiter am Verein binden, weil es wirklich ein guter Trainer ist. Er braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit im Profitum, sage ich jetzt mal, gerade mit gestandenen Profis. So, aber ja, sagen wir so, wir nach 6 Spieltagen waren wir auf Platz 6. So, und dann kam eben die Misere, wenn die nicht gekommen wäre, wäre jetzt bestimmt noch Trainer. Aber sei es wie es sei, tolle Sache. Und ich finde es immer schade, weil ja Trainer ist immer das schwächste Glied und das soll man auch mit den Jungs ordentlich umgehen.
Das, was du schon sagst, zeigt so ein bisschen deinen Charakter, den wir heute natürlich auch nochmal vorstellen wollen, dass du Handball in Aue im Erzgebirge bist und der Handball du bist und das nicht einfach nur einfach ja eine Arbeitsbeziehung ist, sage ich mal, und dann lassen wir ihn halt, sondern dass dahinter Schicksale stehen, Menschen stehen und du das auch für dich persönlich nimmst, wenn mal ein Trainer gehen muss.
Ja, es ist wirklich sehr schwierig. Also ich bin, glaube ich, auch ein emotionaler Typ, also so ein roter Typ. Der Kirsten ist mehr der blaue Typ, der rationale. So, und ich denke, das haben die auch verdient. Also die Trainer machen meistens gute Arbeit und wenn es eben nicht mehr geht, dann muss man einen Weg finden, aber das ist immer keine schöne Sache. Ne? Also es tut auch weh und was, glaube ich, positiv ist, also ich habe mit allen 5 Trainern noch ein super Verhältnis. Dietmar Schmidt ist jetzt 70 geworden, vorgestern oder vorige Woche, so, oder auch zu unseren Spielern. Also wir machen ja auch eine relativ große Verabschiedung immer, ich glaube, mit der Beste in der Liga. Und ich habe mit allen noch einen guten Kontakt. Ich werde eingeladen zu Hochzeiten, also in Rumänien war ich da gewesen und so. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass die Leute gehen und sagen, es war eine tolle Zeit hier und auch gute Erinnerungen haben und auch bitte so Botschafter vom Erzgebirge sind, egal in welchem Land. Also wir haben bis jetzt 18 Nationen gehabt. Also das ist schon toll.
Vor allem Island fällt aber auf, oder?
Ja, Island und Tschechien, glaube ich, die meisten. Das sind 7, glaube ich, ja. Also ja, das stimmt. Island, dadurch bedingt, dass 100 bei uns Trainer war. Und die Isländer, das sind schon verrückte Leute. Ne? Also das sind Kämpfer, das sind die Wikinger. Ne? Die kennen keinen Schmerz. Die haben auch ein bisschen einen an der Dattel. Also die haben auch einen an der Waffel ab und zu mal. So, also, die sind auch sehr auf sich dort. Also die leben auch so ein bisschen in den Tag hinein. Ne? Also da kann es auch passieren, dass von heute auf morgen jemand sagt, wisst was, ich habe mir das jetzt anders überlegt. Das habe ich auch schon erlebt. Aber es sind tolle Leute. Also mit denen habe ich auch ein gutes Verhältnis. War selber schon 2 Mal in Island und treffe die dann immer mit Runer, die mich eigentlich fast jede Woche telefonieren, weil er unsere Spieler mal anschaut und dann durchaus seine Meinung einfordern, weil für mich ist Runa schon von allen Trainern, die ich hatte, glaube ich, mit der Beste. Also so, und der ist da schon top unterwegs. Ich würde gerne mal wünschen, dass man eine Top-Mannschaft bekommt. Und ja, das macht eigentlich Spaß, mit den Leuten zu reden. Also vorhin habe ich in Rumänien angerufen, weil wir dort an Spieler dran sind. Habe ich Sebastian Buder, einen alten Spieler von mir, angerufen, der dann den Spieler einschätzt, der mir dann auch so Informationen gibt. Das ist ganz interessant. Das macht Spaß.
Ach so, betreibst du dann Scouting? Du hast überall dein Netzwerk und fragst nach, wie ist der, wie ist der?
Genau, also in ganz Europa. Also es gibt, glaube ich, kein Land, wo ich niemand habe, also der mal mit mir irgendwie mal gespielt hat oder Spieler war oder Trainer war. So, und dann rufe ich an und sage auf, der ist mir angeboten worden oder an den habe ich Interesse, kannst du was zu denen sagen? Und dann ist es so, entweder kennt er den Spieler oder erkundet sich über den Spieler. Also beispielsweise in Österreich, da habe ich Rodenburger Josh oder Rainer Osmann noch, die dort dann auch erkunden, wie der Spieler ist, auch charakterlich, ob er passt, ob er ein Spinner ist oder ein schwieriger Spieler und so weiter und so fort. So läuft das. Beziehungsweise versuche ich ja auch noch oft, Spielervermittler zu umgehen. Das ist auch heutzutage schwierig geworden. Und sag dann, ruft dann bestimmten Spieler an, in Island zum Beispiel Runa oder in Rumänien Buta, in Tschechien Turner, Stedley Kartl oder so, und frage halt auf, ich brauche die und die Position, habt ihr eine Idee? Und dann sagen die mir, okay, dort und dort spielt ein Bruder, und dann versuche ich mir den Kontakt aufzunehmen. Also so versuche ich noch, das mache ich eigentlich seit Jahren so, und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Also wir haben, glaube ich, auch in den vielen Jahren vielleicht zwei oder dreimal so, wenn man so Anführungsstrichen, Fehleigenkäufe gemacht. Auch sonst hat das eigentlich ganz gut geklappt. Also wir haben auch Spieler gehabt, die in Richtung erste Liga gegangen sind. Ne? Und dort die Dirna Janima, die haben wir damals aus Island geholt, das war ein total verrückter. Und der hat ja eine Entwicklung genommen, der ist jetzt noch verrückt, aber ist also positiv verrückt. Ne? Also da haben wir schon viel Spaß mit den Jungen gehabt.
Zu dem müssen wir gleich noch kommen.
Ja, da gibt's eine coole Geschichte zu ihm, zum Dirna. Dirna hatte ein Auto und hatte immer einen Behindertenausweis drin und hat sich vor der Kaufhalle auf einen Behindertenvorplatz gestellt. Und da habe ich gesagt, habe ich mit ihm gesprochen, dass es nicht geht, dass sie ihn alle kennen. Und da hat er gesagt, wieso? Den Behindertenausweis hat er legal in Estland erworben. Also ist er behindert. Und damit hat er geborgt, teilweise auf Behindertenvorplätze. Bin ich nur klar, dass das nicht mehr geht. Also es gibt für jeden Spieler so Geschichten, die sind schon verrückt.
Wie hat er den denn legal bekommen? Er ist doch gesund, oder nicht?
Klar, aber es ist Estland, ne? Es ist Baltikum. Da geht einiges. Klaus ist da gesund.
Aber und handballerisch überragend. Ja. Also das muss man ja wirklich sagen. Hat sich das, man fragt ja immer so schön, hat sich das damals schon angedeutet? Naja, du musst ja gewusst haben, der Junge kann was, sonst hättest du ihn nicht geholt.
Ja, also das war wieder so ein Fall, Jana Mäcki, ein Freund von mir, der bei mir gespielt hat, und der hat mich gesagt, pass auf, wir haben hier einen Linkshänder, der ist zwar ein bisschen verrückt, aber ist ein toller Handballer. Dann haben wir den hergeholt und dann hat er wirklich gezündet. So, da ist er dann von uns nach Eisenach und dann hat er die ganzen Clubs sich rausgesucht, wo man überhaupt kein Geld verdienen kann. Also Hamburg, Kiel, Melsung, Nettelstedt, Zaporozhye, Moskau. Also,
hätte auch in Aue bleiben können.
Ja, das stimmt. Also da hat er annähernd das Gleiche verdient. In 10 Jahren.
Wahrscheinlich. Aber das ist ja ein Punkt. Ich möchte natürlich nachher auch noch kurz drüber sprechen, wie verhandelt man und so weiter. Aber wo du das schon ansprichst, es ist schwieriger geworden, auch mit den Spielern direkt Kontakt aufzunehmen. Also das ist auch etwas, was du schon beobachtest in dieser Entwicklung in den letzten Jahren, dass es mehr und mehr Richtung Berater geht?
Ja, auf alle Fälle. Also es ist so, wo ich mal angefangen habe, gab es das überhaupt noch nicht. Also war Fußball, aber Handball war das zumindest in der zweiten Liga noch nicht gang und gäbe. Aber jetzt ist es so, dass du kaum noch einen Spieler bekommst, der keinen Spielerberater hat. Ne? Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite, ja, also ich gibt in meiner Mannschaft, glaube ich, noch 2 oder 3, die das selber machen. Damit können sie ein bisschen mehr Geld verdienen, weil ich brauche ja die Spielerberater nicht zu bezahlen. So, und ja, und da muss man auch unterscheiden. Es gibt bestimmt gute, die auch sich um die Spieler kümmern. So, aber es gibt auch welche, die machen Vertrag und das war's. Also wenn man ein Problem mit dem Spieler hat und versucht, den Spielerberater zu erreichen und sagen wir auf, du musst es mit denen klären, dann ist es manchmal oft schwierig. Es gibt gute und schlechte wie in allen Berufen.
Zumal du doch auch jemand bist, was wir jetzt schon in dieser Anfangsviertelstunde raushören, der versucht, zu allen so eine möglichst enge Bindung aufzubauen, wenn nicht sogar eine Freundschaft entstehen zu lassen.
Ja, also man muss, also sagen wir so, man muss schon ein bestimmter Respekt zwischen Spieler und mir da sein. Aber ich glaube, wir wollen ja alles Gleiche. Also wir sitzen in einem Boot. Ich bin manchmal der Steuermann und die sind eben die rudern müssen oder so. Und ich finde, das Schlimmste, ist, wenn die hier weggehen und 80% der Leute sagen, der Yoga hat, der ist ja dolle bekloppt. Also das will ich auf keinen Fall. Und man muss, ich will Fairness von den Spielern und die müssen, die, also ein Wort ist ein Wort. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich brauche gar keinen Vertrag, ich verlasse mich auf dich. Und das können sie auch. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man weiß. Also hier, es gibt immer Entscheidungen, die wehtun, aber die müssen so rübergebracht werden, dass das einigermaßen verträglich ist. Und man muss sich irgendwie aufeinander verlassen können. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Wir wollen dich gleich mal genauer vorstellen, aber um einmal das Aktuelle kurz abzuschließen. Wie geht das jetzt weiter in Sachen Trainer, unabhängig vom Ausgang? Habt ihr schon jemanden für die neue Saison in Aussicht oder wie planst du?
Also ich glaube, mit Apollo haben wir einen ganz guten gefunden. Da auch nochmal danke nach Magdeburg. Der hat ja noch einen Vertrag in Magdeburg für Magdeburg 2. Und wir sind so verblieben, dass wir uns jetzt die nächsten 3 Wochen mal beschnuppern, kennenlernen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir die neue Saison, egal welche Liga, das mit Apollo machen könnten, wenn er das auch will.
Also Stefan Just?
Genau, ne? Genau. Die meisten Handballfachleute kennen ihn eh nur unter Apollo.
Ja. Wie kommt der Name eigentlich zustande?
Ja, das ist, sein Vater hieß auch Apollo.
Okay.
Und daher ist das so. Ne? Und was ganz noch ganz lustig ist, wo ich ihn angerufen habe, also es ist ja so, dass man dort auch die Telefonnummer dann sieht. So, und er hat sich gemeldet mit, also ich hieß ja Rüdiger und früher sagt man zu Rüdiger immer Rietscher. So, und er hat sich gemeldet mit Klick auf Rietscher. So, liegt daran, weil sein Vater auch Rüdiger heißt. Und sein Vater wurde natürlich von den allen Leuten alle Rietscher genannt und dann hat er mich dann immer Rietscher genannt. Das habe ich ewig nicht mehr gehört, war lustig. Und so hat sich das Level aufgelockert, die ganze Sache, und das haben wir auch schnell entschieden. Und ich denke, ich habe auch mit der Mannschaft schon gesprochen, das kommt ganz gut an. Er ist ein gestandener Handballer, er ist ein überragender Kreisläufer. Ne? Also so, und ich denke einfach, dass mit Hamm hat er es ja schon mal geschafft. Vor 5 Jahren war Hamm, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz und dann haben wir Rückrunde Platz 3 belegt. Ja, das muss man einfach schauen. Also wir haben auch nicht abhängig gemacht, wenn du drinnen bleibst, darfst du bleiben. Wenn wir absteigen, dann warst du das. Das ist total Unsinn. Das machen wir auch nicht. Also wir werden in 3 Wochen dort eine Entscheidung treffen, sagen, wir machen es dann weiter, wenn wir es beide wollen oder wir machen es nicht. Und dann müssen wir schauen, was wir neu machen als am Traineramt oder beim Trainer.
Und wie bist du auf ihn gekommen? Also bist du dein Telefonbuch tatsächlich durchgegangen und hast überlegt, oh, ich rufe mal in Magdeburg an und frage, ob er frei ist, oder ihr wart sowieso schon in Kontakt?
Ja, sagen wir es so, dass wir nächstes Jahr vielleicht einen neuen Trainer, also den Trainer eh wechseln wollten, und Kirsten wieder vielleicht eine 2. Reihe geben, das war klar. Und da hatte ich schon vorab mit ihm, bevor die Entscheidung kam, dass wir es sofort machen, mal telefoniert. So, aber wir wollten erst einen Monat mal drüber reden. So, und dann haben wir das Stefan und ich, also Stefan Smart, so sind wir einfach bei Namen durchgegangen. Da haben wir 4, 5 Kandidaten gehabt, die ganz interessant waren. Da haben wir auch mit den anderen telefoniert. Ja, und dann ergibt sich das auch, wo so, okay, das ist eigentlich die beste Lösung für uns. Und ja, manche konnten noch nicht, weil es irgendwie Schuldienst war. Und, also, es ist ja eine kurzfristige Sache. So, und dann haben wir das so gemacht. Also, die Telefonnummer haben wir eh alle untereinander. Also, das ist so.
Ja klar, also dein Telefonbuch würde ich gerne mal sehen. Also da ist ja wahrscheinlich Gott und die Welt drin.
Ja, das ist interessant, ja, das stimmt.
Das heißt aber, mit Kirsten war das so schon verabredet, dass es sowieso Richtung Saisonende dann Veränderungen geben könnte. Habe ich das richtig rausgehört?
Ja, also so indirekt. Ne? Also wir haben, also sagen wir es so, der Kirsten hat ja auch nebenbei noch gearbeitet, in der Nickelhütte bei einem Sponsor von uns. So, und also man hat auch gemerkt, es hat ihn schon ganz schön belastet, ne? So ein junger Trainer, Negativserie, so, und bei unseren Gesprächen haben wir auch so rausgehört, ja, dass er vielleicht auch gerne wieder in die 2. Reihe gehen würde. Also konkret, dass wir gesagt haben, danach ist Schluss, haben wir noch nicht gemacht, aber das waren so, wir waren in Verhandlungen, sagen wir so.
Okay. Dann schließen wir das ab. Sind sehr gespannt, was Apollo mit euch im Abstiegskampf noch erreicht, und kommen jetzt zu dir. Jetzt hast du eigentlich auch so einen Spitznamen neben Richie oder Brad Pitt oder wie wirst du wirklich genannt?
Mobbel. Also die Alten kennen mich alle nur unter Mobbel. Ich verstehe nicht warum, aber ist so.
Mobbel?
Ja. Also ich glaube, die mit mir oder gegen, also die mit mir gespielt haben, die Generation Ü35, sag ich mal, die kennen mich eigentlich mehr unter Mobbel. Sie reden mich auch so an.
Dann wollen wir dich mal vorstellen, was steckt eigentlich hinter diesem Namen? Und dazu haben wir eine Rubrik, die heißt Radio Baumgarten, denn Simon Baumgarten, auch jahrelang in der Liga, auch in der ersten Liga gespielt, der wird Radio Baumgarten genannt, weil er so viele Informationen immer in kurzer Zeit versucht unterzubringen, und er stellt uns hier in unserer Rubrik immer unseren heutigen Gast vor. Hier kommt Simon Baumgarten über Rüdiger Jugge.
Heute zu Gast eine wahre Legende der zweiten Liga. Manager, Macher, der Mann für alle Fälle, ein echter Kümmerer. Es gibt keine Superlative, die ihn beschreiben könnte. Er gilt als der bekannteste Bettler im Erzgebirge, da er es immer wieder schafft, Sponsoren von seinem ERV zu überzeugen. Er hat immer ein offenes Ohr und kümmert sich um alle Probleme, die ihm bekannt sind. Und auch um die, die er nur erahnen kann. Auch wenn diese nicht direkt mit ihm, seinem Verein, dem ERV Aue zu tun haben. Aber Moment, da war doch noch was. Ich hörte, dass es vor Jahren bei einer Hochzeit in Bukarest bei der Rückreise nach Prag zu einem kleinen Schnapsunfall gekommen ist. Es gab damals wohl erhebliche Transportschäden auf der Rückreise von dieser Hochzeit. Aber das weißt du sicher besser als ich, Rüdiger, und kannst uns alle einmal aufklären. Zum Abschluss noch ein persönlicher Gruß. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich nach mehr als 14 Jahren Abstinenz aus der Erzgebirgshalle immer noch erkannt hast und nach dem Spiel der Rimpaarer Wölfe im November gegen deinen EHV noch Zeit gefunden hast, mit mir über alte Zeiten zu reden. Vielen Dank dafür. Nun aber genug geredet. Glück auf und viel Spaß mit dem zweiten HBL-Update und Rüdiger Jürke vom EHV Aue.
Da schwebe ich auch noch so viel Lob, schwebe ich jetzt hier unter der Decke, ne? Das wisst ihr. Aber cooler Junge, hätte ich gern mal nach Aue geholt, weil gegen uns hat er immer überragend gespielt. Er hat 3 Spiele scheiße gespielt und gegen uns war er immer top. Also selbst mit Rimba jetzt wieder. Also wäre schön gewesen, wenn er mal nach Aue gekommen wäre. Ein toller Kreisläufer. Also die Kreisläufer sind eh die besten.
Und Abwehrkante.
Ja, das ist so eine, ist ja auch noch ganz schöner Bursche, ne? Hat ja ganz schön viel Gewicht, der Junge. Also ein toller Junge, toller Kreisläufer und ja. Und irgendwann sehe ich mal wieder. Ich glaube, da taucht irgendwann nochmal auf, so mit Kurzeinsätzen und so.
Er ist ja auch handballverrückt. Deswegen macht er bei uns auch diese Rubrik. Du bist auch handballverrückt, bevor wir dazu kommen. Du hast vorhin von dir aus schon diese Hochzeit in Rumänien angesprochen. Was war da auf der Rückfahrt los?
Ja, Rumänien-Hochzeit war ja besonders. Da war ja noch, ging es Rumänien noch richtig schlecht. Da haben wir ein Kinderheim besucht, haben dort auch Geschenke mitgenommen und die Hochzeit war überragend. Und dann war es so, die Rumänen tun ja selber noch Schnaps brennen. Und wo wir angekommen sind schon, da stand so ein Glas dort und ich hatte gedacht, das ist Wasser, das war aber Schnaps. Und den habe ich getrunken, da habe ich gedacht, ich verbrenne innerlich. So auf dem Rückweg haben die Bruder, seine Eltern und seine Verwandten haben uns dann Schnapsflaschen mitgegeben für den Flug und haben aber nur so eine Plastikkorken drauf gemacht. Und die haben nur einen Koffer gehabt und ein Handgepäck und dann habe ich im Flugzeug schon gedacht, Mensch, das riecht ja eigenartig, so eine Fahne kann man ja gar nicht mehr haben. Also so viel Alkohol trinkt, dass man noch so riecht. Und jedenfalls ist die Flasche ausgelaufen. Und wie das so üblich ist, bei Hochzeiten zieht man ja einen Anzug an. Ich hatte meinen schwarzen Anzug mit, der war da drinnen. Und wo ich dann zu Hause ihn ausgepackt habe, waren Löcher in den Anzug vom Schnaps.
Also der Schnaps hat Löcher in deinen Anzug gebrannt?
Ja, so war das. Aber mein Anzug war hin und der Schnaps war hoch weg. Also und den Koffer, den habe ich, glaube ich, auch nochmal verwenden können, weil das so nach, also ich glaube, Balinka oder irgend so ein Brand machen die selber dort. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent er hatte. Es war Wahnsinn. Aber war ein Riesenerlebnis und wie gesagt, Rumänien, Sebastian Buddha, Hochzeit, war toll.
Achso, der hat geheiratet, das wollte ich gerade fragen, ja.
Ja. Und die hatten noch eine Taufe gehabt, da war der Sohn dabei. Die Taufe war so, wir kennen das ja von uns mit Taufbecken. Das Taufbecken war bei denen so ein Plastifass, also das ist ja reingeworfen worden. Und hat dann die ganze Hochzeit und die ganze Taufe geweint. Also das war so lustig. Also war schön. Also Handball ist toll, man lernt das so viel kennen und hat so viele Erlebnisse, möchte ich nicht missen.
Wie ist es dazu gekommen? Also seit wann bist du im Handball unterwegs?
Also es ist so, ich habe mit 7 angefangen mit Handballspielen. In der DDR war es so, dass die Oberligaspieler in die Schulen gegangen sind. Da gab es Arbeitsgemeinschaften, da konntest du Fußball, Handball basteln. So, und ich war im Handball und da habe ich mich ganz gut entwickelt. Und ja, und dann, also ab 7 bis 10 hat man dann den Nachwuchsbereich durchgemacht. Sind wir sogar in der 10. Klasse, also B-Jugend mit 16, 17, sind wir dann DDR-Meister geworden, haben alle Clubs damals geschlagen, das war toll und dann geht das dann weiter und dann haben wir im Juniorenbereich gehabt, das Juniorenmeisterschaften der DDR, das war toll, das müssten wir vielleicht bei hier auch wieder einführen, die haben immer vor der Oberliga gespielt. Also wir haben dann Sonntag früh um 9 Uhr gespielt und die Männer haben 10.30 Uhr gespielt Und Sonnabendabend haben wir 15 Uhr gespielt und die haben 17 Uhr gespielt. War toll, weil die Halle war schon mit Zuschauern voll. Das war eine klasse Zeit. Und dann nach den...
Ganz kurz, Oberliga war das Höchste, das es gab. Genau, ne? Also es waren die erste Herren.
Genau, 10 Mannschaften, 5 Clubmannschaften und 5 BSG, also Betriebssportgemeinschaften. Wir waren da mit dabei. Ja, und dann haben wir dort eben die 3 Jahre gespielt in Juniorenbereich, also in 16 bis 18. So, und dann musste ich zur Armee, 1,5 Jahre, war ich in Löbau, dort haben wir wieder Handball gespielt, hatte ich Glück gehabt, also so richtige Armee habe ich da gar nicht erlebt, ich musste auch mal schießen, ich hatte sogar eine Schützenschnur, glaube ich, also ich habe sogar getroffen und ja, und dort während der Zeit haben wir in Löbau gespielt, auch Löbau ist damals aufgestiegen, die erste Liga, also Oberliga, so, und dann bin ich zurückgekommen und habe dann mit 19 in Aue gespielt, also erst in der Oberliga, BSG Wismut Aue, so, und dann kam die Wende, 89, so, und habe dann noch ein Jahr sogar erste Bundesliga, wo der Zusammenschluss kam, es war wirklich tolle Sachen gegen Wallau Massenheim mit Kehlmann und so, mit Schwalb, und das war eine klasse Zeit, wir haben zwar eine Packung nach der anderen bekommen, also ich kann mich erinnern, wir haben in Wallau am Mittwoch gespielt, haben dort, glaube ich, mit 18 Toren verloren und mit 16 Toren, sind früh um 4 in Aue angekommen und 5:30 sind wir dann eingefahren. Also es ist ja so gewesen, da sage ich gleich noch was dazu. Wir waren zu DDR-Zeiten oder dann nach der Wende kurz, waren wir ja bei der Wismut beschäftigt. Wismut, also im Schacht. Und mussten in der Woche 2 oder 3 Mal einfahren. Und 2, 3 Tage haben wir dann frei gehabt, wo wir trainieren konnten. Also wir waren so Halbprofis, sagen wir. Wir haben so 3 Mal in der Woche gearbeitet und 3 Mal und 2 Mal haben wir freigekriegt. Und wo wir gearbeitet haben, mussten einen großen Teil auch einfahren. Also ich war im Schacht. Ich habe sogar meinen Rentenbescheid bekommen. Da habe ich 7 Jahre Untertagerente. So, also ich habe da... Also mein tiefstes Solo war 1620 Meter tief. So, also das war schon...
So tief unter der Erde warst du?
Ja, ja. Also ich habe gelernt, Schlosser mit Abitur, habe dann Maschinenbau 4 Semester studiert und dann mit Ökonomie in der DDR und dann nochmal Betriebswirtschaft im neuen Land dann. So, und da müssen wir dort reinfahren und haben dann Bagger repariert und solche Sachen. Also richtig unter Tage. Also.
Okay, das heißt, du hast jetzt unter Tage im Bergbau... als Schlosser gearbeitet, genau. Sozusagen.
Also 2 Tage in der Woche. Ne?
So, und ja,
dann,
okay.
Und dann nur noch, erst 3 Tage, dann nur noch 2 Tage, weil ein Tag war dann ein Studium, weil ich dann Maschinenbau 4 Semester studiert habe. Und dann, das ging dann immer noch weiter, weil Maschinenbau ist so schwierig, sage ich. Und dann da gab es dann Ökonomie, hieß das damals in der DDR, also das Betriebswirtschaft für den Sozialismus, sage ich mal. So, und das habe ich gemacht. Und dann war das, dann kam die Wende, da war das sinnlos, was wollen wir dann mit wissenschaftlichem Kommunismus und so ein Quatsch. Und dann habe ich dann nochmal Betriebswirtschaft studiert und bin dann Betriebswirt geworden. So, und so war das. Und wie gesagt, wir waren da wirklich unter Tage, haben dann, da gab es richtige Werkstätten und sowas. Also Frank Bohmann war schon mal hier und hat sich schon mal angeschaut unter Tage, wie das so ist, kann man ja noch einfahren. Ganz interessant.
Okay.
Das ist, wie gesagt, die tiefste Höhle war 1620 Meter, also. Das ist das Ganze da, fährt Wein, fährt mit dem Zug, fährt dann wieder ein Stück, dann wieder mit dem Zug. Also da brauchen wir 1,5 Stunden, ehe man dort ist. Also das ist schon...
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist interessant.
Das ist genau so, wie man sich jetzt klischeehaft das Erzgebirge vorstellt, aber so war es auch.
So war es auch, also so war es. Also ich darf Glück aufsagen. Also ich kann nur ein Steigerlied singen und ich darf singen, weil ich wirklich unter Tage war. Gibt es ja nicht mehr viele. Und jedenfalls ging das dann weiter so, dann ist es so gekommen, dann sind wir abgestiegen logischerweise und dann haben wir eben die ganze Zeit 2. Liga gespielt. Erst geteilt, also ich habe nur die geteilte Liga mitgemacht, bis 96 und dann habe ich aufgehört. Da war dann Peter Rauchfuß, bestimmt ein Begriff, der war, ist bei uns
absolut
93 Geschäftsführer geworden und Vertragsverhandlungen liefen damals noch anders. Ich weiß noch, da sind wir irgendwie Auswärtsfahrt gewesen. Ich hatte vorher schon bei ihm gearbeitet, also ich hatte erst so eine ABM, so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme hieß das, da habe ich Kinder trainiert und dann war es so, dann war ich in der Werbeagentur und habe dort angefangen, also die Werbung für den ERV zu verkaufen. Da hatten wir die Werberechte für Bandenwerbung, also Trikot hat man nicht gehabt, da hat der Verein selber gemacht. Und da haben die Verantwortung im Verein erkannt, wir machen es eigentlich anders, der tut sich eh selber finanziert, wir tun ihn beim Verein anstellen, ab 94 war das, glaube ich, war ich dann für Marketing zuständig und Peter Rauchfuß wurde Geschäftsführer. Habe aber noch gespielt, also ne, 94 bis 96 gespielt und 96 beim Auswärts dort. Ich hatte eine Schulterverletzung gegen Hüttenberg, hat mir ein Spieler in die Schulter gegriffen, da war die Schulter wieder kaputt, also es war schwierig. Also ich konnte eigentlich nur noch Heber werfen, habe dann auch nur noch Heber geworfen und dann kam Rauchfuß im Bus zu mir, so waren damals die Vertragsverhandlungen, hat mir auf die Schultern geklopft, hat gesagt, Rüdiger, zu, das wird eh nichts mehr, Du hörst nächstes Jahr auf und arbeitest bei mir mit. So,
so ging das. Das wird eh nichts mehr.
So war das. Ne? Und da war ich auch ein bisschen dankbar dafür. Und dann haben wir im 96 die GmbH gegründet. Ja, und dann bin ich dort Geschäftsführer geworden. So war das. Aber das war auch ein schwieriges Erbe. Also wir sind dann angetreten. Die ersten Jahre wusste ja niemand was von Berufsgenossenschaft, von Lohnsteuer, so. Und da war ich ein halbes Jahr Geschäftsführer und dann kamen erstmal die ganzen Bescheide geflattert von den letzten 5 Jahren. Da haben wir gleich mal von heute auf morgen eine 500.000 Schulden. Als D-Mark damals. Und das war, eigentlich hätte ich gleich wieder zumachen können. Ich war 32. Ne? Also 32 war ich, glaube ich, damals der jüngste Manager. Das ist ja nicht wie jetzt, ne? Sondern da war mit 32 war ich der jüngste Manager damals. Da waren noch gestandene Leute, Klaus Schirm und Rudi Hartz und Manni Werner und Heinz Jakobsen, die habe ich alle noch erlebt. Das war geil. Also das waren Männer, das hat Spaß gemacht. Da hat man gekracht. Also bei den Mitgliederversammlungen, dann ging es richtig noch zur Sache. Mit Bob oder Bernd-Uwe Hildebrand. Da wurde am Abend noch, Freitagabend war auch Anreise. Da war dann noch abends an der Bar, wurde noch Wahlpolitik gemacht. Und das hat noch Spaß gemacht. Das ist ja alles relativ ruhig jetzt. Ne? Das war gut so, aber ich habe doch die schönen, harten Zeiten erlebt, wie dann Manni Werner vorgegangen ist und wollte alle wieder beruhigen und das war toll.
Und wie nehmen so gestandene Männer dann einen jungen Burschen auf, der mit Anfang 30 jetzt plötzlich auch da im Management tätig ist?
Ja, es wird schwierig, ne? Also das ist für mich so ein bisschen Altersgelassenheit für mich. Ne? Also die Jungs dann, wenn die in Englisch, Deutsch so dort anfangen, weil ich sage, okay, es gibt eigentlich für jeden englischen Begriff, gibt es auch einen deutschen, warum brauchen wir den englischen Begriff dafür? Aber ich habe ja zum Glück immer bei den letzten Liga-Talken um einen Swaddy mit und da sage ich, komm Swaddy, das ist jetzt dein Part. Aber es gibt auch Spieler, wo ich sage, puh, die verstehe ich nicht mehr so richtig, Swaddy, das musst du jetzt machen. Also
Stefan Zwart, euren sportlichen Leiter, ja,
genau,
jetzt.
Genau. Ich glaube, der wird auch irgendwann mal meinen Posten übernehmen, wenn ich mal aufhöre oder so. Also das ist schon anders geworden. Aber es gibt auch viele junge Leute, die wirklich gut sind. Ich habe auch viele erlebt, da war das Wort mehr als die Tat. Das habe ich auch erlebt und auch lustige Leute kennengelernt. So, aber es gibt viele gute junge Leute. Was erstaunlich ist, dass in Anfangsjahren gab es das ja gar nicht, dass mittlerweile immer mehr Frauen Manager werden. Ne? Das gab es bei Rauchfußzeiten gab es das nicht.
Aber ist auch gut, oder? Dass sich diese Sache wandelt.
Ja, ich finde schön, wenn bei Frauen mit drin sitzen. Alles gut. Ja, also.
Hast du auch denn mal bei anderen Vereinen, als du dann reingestartet bist, hospitiert?
Nee, habe ich nie gemacht. Also es gab so, dass ich mal in Verhandlungen war mit 1-2 Vereinen, also hier aus Sachsen, aus Ostdeutschland, also die, wo ich dorthin gehen sollte. Aber das habe ich eigentlich, also was ich, wo ich gern gemacht habe, wenn wir solche Tagungen hatten, also solche Sitzungen oder so, ne, also früher, ich saß gerne mit den älteren Leuten zusammen, mit Klaus Schorn, das war Wahnsinn, also aus Essen. Essen hatte auch Glück auf, das war der Ingenieur, der Glück auf mich begrüßt hat, so, und das waren schon tolle Leute, auch Bernd-Uwe Hildebrand, Magdeburg. Also ich bin der Meinung, dass Magdeburg jetzt so ist, wie es ist, hat er auch einen Grundstein mitgelegt, auch wenn er dann vielleicht am Ende bitte Mist gebaut hat, wie auch immer, kann ich ihn einschätzen. Da habe ich viel genommen, ne, und ich habe auch viel, ich habe ja jetzt hier so viel Geschäftsführer kennengelernt, also ich zum Beispiel Stadtwerk Aue, da habe ich 4 Geschäftsführer erlebt. In Heliuslingen habe ich 6 erlebt. Und von denen habe ich immer viel mitgenommen. Also ich habe mich dort auch viel mit denen unterhalten, mit den Geschäftsleuten und habe dort immer versucht, viel zu lernen. So, ne? Aber direkt, dass ich jetzt in einem anderen Verein war und dort hospitiert habe, habe ich nie gemacht. Weil das, glaube ich, auch so viel bringt, weil jeder Verein muss seinen Weg gehen. Also ich glaube, unser Weg ist ganz anders als in Dresden zum Beispiel. Ne? Da ist mit Uwe Segeling ein Macher, ein inneren Geldgeber, der verrückt ist, ein Freund von mir. So, das ist ein anderer Weg als bei uns hier in Aue oder ganz in Magdeburg. Das ist einfach, das ist so nicht, man muss, glaube ich, seinen eigenen Weg finden.
Dann bist du Anfang 30, startest dort rein, bist auf der Suche nach deinem Weg und dann kommt der Bescheid über 500.000 D-Mark.
Schulden.
Genau. Was passiert dann?
Ja, dann habe ich dann gesagt, ich bin so eine verkehrte Welt. Also es war ja auch so, das waren die ersten 4 Jahre nach der Wende. So richtig hat ja auch niemand was gewusst. So, also das war schwierig. Also da haben wir nicht mit den Leuten verhandelt und haben dann eben irgendwelche Zahlungspläne. Also wir haben keinen Erlass bekommen und so ging das. Also es war auch eine andere Zeit damals. Ne? Also es war so, also da kannst du auch mal das Finanzamt anrufen und sagen, ich habe kein Geld, krieg das Geld erst in 3 Monaten. Probier das jetzt mal. Das war einfach eine andere, es war so Wild Westen. Ne? Also Das war auch ganz lustig. Oder wenn du die Krankenkasse nicht bezahlt hast und hast gesagt, ich bezahle die erst nächsten Monat, dann haben sie dir den Kopf abgerissen. Ne? Aber jetzt, das ist alles viel, viel strenger geworden und viel, viel, also das kann man mit damals nicht vergleichen. Also ich habe da schon, ich war auch 32, ich habe zwar Betriebswirtschaft studiert, aber mich hat das schon alles ein bisschen überrascht, wo ich das dann gesehen habe. Ne? Aber da kann man den Leuten nicht übel nehmen, weil die ja, woher sollten die das wissen? Ne? Und so ist immer gestartet. Eigentlich hätte man den Leuten gleich wieder zumachen können. Aber damals war es noch so, wenn wir es gemacht hätten, wären wir, glaube ich, abgestiegen oder so. Und daher konnten wir das nicht machen. Und da haben wir das über Jahre versucht hinzukriegen. Das, und wir haben es ja immer wieder hinbekommen, soll man sagen. Ne? Das ist, so war das.
Wie lange hast du gebraucht, um dich richtig reinzuarbeiten, um eben dann einen Weg auch zu finden, um dich einzugrooven?
Ja, sagen wir es so, ich hatte, einen sehr starken Präsidenten, ne, der positiv und negativ zu bewerten ist. Also, ne, das ist stark positiv, aber hat auch da aus meiner Sicht, also jetzt würde ich mir nie mehr so viel reinquatschen lassen. Ne? Entscheidungen, die ich getroffen habe, die sind dann widerrufen worden und das, die waren aber nicht gut, dass die widerrufen worden sind, also auch wirtschaftlich nicht gut. So, und da bin ich, das habe ich schon 3-4 Jahre gebraucht, ey, auch sag mal, die bestimmte Selbstvertrauen und Auftreten zu haben, sagen, das machen wir jetzt nicht, auch wenn du Präsident bist oder du bist der Hauptgeldgeber, ist mir scheißegal, auf Deutsch gesagt, wir machen das so, wie ich das sage, weil es so richtig ich empfinde und so. Also hat eine Zeit gedauert, aber das ist eben Lehrgeld, das muss jeder zahlen.
Ja. Jetzt hat jeder Verein ja so ein bisschen seine DNA, du hast gerade schon darüber gesprochen, du weißt auch, wie es ist, unter Tage zu sein und so. Wie hast du es auch geschafft, dass der Verein immer noch diese DNA-Erzgebirge auch behält, dass der Kern gleich bleibt, egal wie viele Spieler kommen, aber egal in welcher Liga ihr spielt, dass der Kern ERV immer gleich bleibt?
Also sagen wir mal, die Grundlage ist erstmal so, wir haben zu DDR-Zeiten schon eine sehr gute Nachwuchsarbeit und das hat sich fortgesetzt. Und also wir haben mit der SG Nügge-Hütte einen Geldgeber, der die Nachwuchs extrem fördert. Also bei uns in der ersten Mannschaft sind 10 Spieler drin aus dem eigenen Nachwuchs. Das gibt es nirgendwo in der zweiten Liga. Das sind natürlich nicht die Top-Spieler, aber sind schon Spieler, die man zumindest im Ausfüllen gebrauchen kann. Und sind noch 2, 3 dabei. So, oder wenn ich jetzt an Erik Meinhardt denke, der ist ein Spieler gewesen, der kam von uns. Ne? Und das ist erstmal die Grundlage, dass du erstmal Leute hast, die von hier sind, die das wissen, wie es geht. So, und dann glaube ich, damit, glaube ich, schon einen großen Standortnachteil haben, musst du vieles anders machen als andere. Also musst du das Familiäre noch mehr prägen. Also, dass du dich um noch mehr Sachen kümmerst. Oder dass du Leute einbindest. Also meine Eltern zum Beispiel, meine Mutter fährt jetzt noch mit, die ist bei jedem Auswärtsspiel dabei und macht dort das Essen im Bus. Na, früher, wo mein Vater noch gelebt hat, war mein Vater noch dabei. Und solche Sachen eben. Oder dass man eben, wenn ein Problem hat, das versucht zu lösen. Also wir lassen die Spieler da relativ wenig alleine und viele Spieler, die dann woanders hingehen, die mich dann anrufen, die merken, dass es nicht überall so ist. So, und das ist, glaube ich, ein Hauptproblem, dass das Familiäre, dass die sich wohlfühlen und dann so, natürlich ist es schwierig, wenn ich einen Spieler aus Portugal hole, wie soll ich ihn, wie der Helge Leonhardt vom Fußballpräsident immer so schön sagt, die Wismut-DNA rüberbringen. Also das ist schwierig. Ne? Also, aber wir versuchen das halbwegs am Leben zu erhalten, obwohl das nur schon abnimmt. Das muss man ehrlich eingestehen, weil sich das alles ein bisschen verändert. Ne? Das ist, was eben auch so im Umfeld ist. Ne? Also ich meine, das Wadi ist von hier, unser Torwarttrainer ist von hier. Also wir versuchen schon, die Leute von hier auch einzubinden. Ne? Also das ist wichtig. Also, klar wäre es gut, wenn wir jetzt mal von außerhalb, das war mit Runo zum Beispiel so, oder jetzt mit Apollo, auch mal ein paar Ideen von, also dass man einen eigenen Saft kocht, sage ich mal, sondern dass auch mal Ideen von außen kommen.
Beim Fußball merkt man das auch immer. Es gibt immer wieder auch diese Stimmen, die sagen, es ist stark. Sowohl der ERV als auch der FCE, wie die sich trotz des Standortes im Profi-Handball und Fußball halten. Also merkst du das auch? Ist das überhaupt ein Lob? Weil es klingt ja so, ihr seid so fern ab und so weiter. Es ist ein schwieriger Standort. Ist es das überhaupt?
Ja, ist so. Also wenn ich irgendwo hinkomme, da bewundern uns viele. Ne? Also es ist so, aber hat 16.000 Einwohner. Ne? Und die haben ja Fußball-Zweite-Liga, Handball-Zweite-Liga, Fokus in der Ring-Zweite-Liga. Und das ist schon erstaunlich. Aber es liegt daran, glaube ich, weil die Leute hier, es gibt im Erzgebirge nicht so viel schöne Sachen. Ne? Also tolles Gebiet, schöne Berge, aber so ist nicht so viel Highlights. Und da konzentriert man sich schon auf Sport. Und ich glaube, die Leute hier, die sind schon sehr, sehr stolz auf Fußball und auf Handball. Das merkt man immer wieder. Und die geben auch alles dafür. Also es gibt ja Leute bei Fußball noch extremer als bei Handball, die da wirklich den letzten Pfennig oder Cent investieren, dass sie Spiele sehen, dass sie irgendwelche Fanartikel kaufen. Die sind schon verrückt. Und genauso verrückt sind hier Sponsoren. Also es gibt kaum jemand hier im Umkreis, der da nicht irgendwie entweder bei Fußball, Handball ist, oder meistens sind bei beiden. Also die sind ja alle verrückt, weil das ist irgendwie Erzgebirge, das ist Weihnachten, das ist Spitzkunst und Weihnachten eben. Und dann ist eben Sport, das ist FC und wir. Das ist einfach so. Und dann hörst du vielleicht noch Oberwiesenthaler Skisport. Das war's dann. Also. Und daher ist so, sagen wir so, die Verbundenheit riesig. Und die Trauer jetzt, wo Fußball abgestiegen ist, ist riesengroß. Ich versuche zwar immer den Fußballfans zu erklären, dass vielleicht man auch ein bisschen Demut haben sollte, dass man das erleben durfte, weil das für so eine Stadt nicht normal ist. So, aber das ist schwierig. Das ist so. Und wenn wir es nicht schaffen sollten, wird die Trauer genauso groß sein, obwohl ich der Meinung bin, dass unsere Chance zurückzukommen ein bisschen größer ist als die beim Fußball.
Warum ist die beim Fußball kleiner?
Ja, bei uns ist es so, sagen wir, die 80% unserer Etats sind Sponsoren. Und logischerweise habe ich jetzt schon also alles so weit, dass die in der dritten Liga das Gleiche weitermachen. Also unsere Etat wird in der dritten Liga geringfügig verändern. Beim Fußball ist es so, dass die vielleicht 30% Sponsoren haben und 50-60% Fernsehgelder. Und die sind weg. Und daher wird es schwieriger, glaube ich. Also beim Fußball ist bei Handball. So, das ist der Grund. Aber viele sind ja auch der Meinung immer gewesen, wenn Fußball absteigen würde, würde es uns besser gehen, dann würden die Gelder, das ist doch nur Unsinn. Also wenn Fußball absteigt, geht es uns schlechter. Erstens, vom Patriot her sollen die drinnen bleiben, aber wirtschaftlich ist es für uns ungünstiger, wenn die absteigen. Weil ja dann auch mehr Geld brauchen aus der Wirtschaft, weil ja die Fernsehgelder weg sind. Und dann, man kann ja Geld nur immer ausgeben. Also ich kann das vor sieben Jahren sind, glaube ich, abgestiegen oder vor 5 Jahren Fußball. Wenn ich da zum Sponsoren gegangen bin, die haben dann gesagt, Rüdiger, wir müssen erstmal Fußball ein bisschen mehr Geld geben, die müssen wieder zurück, jetzt spielt auch zwei Liga. Also das ist nicht vom Vorteil für uns. Also das Beste wäre gewesen, was ja jetzt auf gar nicht mehr geht, wenn beide drin geblieben wären.
Das ist ja spannend, das wusste ich nicht, dass es da tatsächlich ja nicht Konkurrenzdenken gibt, aber dass sich das so ein bisschen dann beißt, obwohl man da auf den ersten Blick gar nicht raufguckt.
Ja, also Konkurrenzdenken überhaupt nicht. Also ich habe von früher war es ja so, zu DDR-Zeiten, die Fußballer haben jedes Jahr ein FDGB, also Scheck an der Ostsee bekommen, also die durften jedes Jahr an der Ostsee fahren und die Handballer alle 2 Jahre. Und da hat man sich immer getroffen dort oben und sind auch Freunde geworden. Also Holger Aller, Jürgen Escher, früher von, also Spieler von früher, die kommen jetzt nur so ein Handball, wir sind jetzt noch befreundet. Und bei jetziger Zeit ist es so, dass es ist dann halt die Freundschaft zu den Spielern, aber es ist auch so, dass zum Beispiel morgen kommt Klinkbein, also glaube ich 5 Spieler von der ersten Mannschaft sind morgen beim Spiel und Spieler von uns gehen zum Fußball. Also es ist schon Konkurrenz, würde ich das nicht so sehen. Also es ist schon miteinander. Weil auch die Klientel ist ein bisschen anders. Ne? Also die soziale Struktur ist in Handball anders als im Fußball. Ja. Ich will nicht sagen, dass die höher ist, aber die ist anders.
Ja. Thema Sponsoren nochmal, weil Simon das vorhin auch sagte bei Radio Baumgarten, du giltst als der Bettler des Erzgebirges oder der erfolgreichste Bettler. Stimmt das? Musst du dann überhaupt betteln?
Ja, ich habe das mal gesagt. Ich hatte mal so eine Auszeichnung, das nennt sich die Brückennadel. Das ist Vorstufe für einen Ehrenbürger
in Aue. Wie heißt das? Die
Brückennadel. Also bei Aue gibt es ganz viele Brücken, fast wie in Venedig, weil wir sind 2 Flüsse, also okay. Die Mulde und das Schwarzwasser. Und da gibt es eine Brückennadel. Und die kriegen Leute aus Aue, die wichtig eben für Aue sind, sage ich mal. Das ist eine Vorstufe für einen Ehrenbürger, sage ich mal. So, und da habe ich so eine Nadel mal bei so einem Neujahrsempfang bekommen. Und da muss ja wie bei einer Oscar-Verleihung muss ja eine Rede halten, so eine Laudatio und so, kriegst du, und dann musst du was sagen. Und dann habe ich das auch gesagt, dass ich wohl der bekannteste Bettler von Aue bin. Und ja, das ist dann abgestanden, haben geklatscht. Also es ist auch so. Also das hat ja schon, die Anfangsphase hat schon was mit Betteln zu tun. Aber jetzt, wenn ich Leute anrufe, die wissen, um was es geht, die kennen meinen Namen und dann ist gut. Also mir macht das auch Spaß, das Geld einzutreiben oder aufzutreiben, weil du kennst die Leute über Jahre, mit den meisten bist du, und dann ist es interessant, du hörst dort von den Sachen von ihrem Gebiet. Also wenn ich bei einem Unternehmen bin, was sich mit Maschinenbau beschäftigt, da höre ich was von Maschinenbau. Wenn ich im Unternehmen bin, was ich mit Automobilen bin, dann da oder so. Das ist ganz interessant. Also so, und da sind auch Freundschaften entstanden. Also das ist schon das Interessante an dem Job, dass du unwahrscheinlich viele Leute kennenlernst.
Ja. das ist so. Weil ihr eben auch rumkommt, weil ihr auch, weil diese Arbeit, die du machst oder die der Verein macht, ja auch erfolgreich ist. Ich habe das nochmal nachgeschaut, also seit 1996 nur einmal abgestiegen, ein Jahr dann dritte Liga und dann direkt wieder rauf. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, ja, aber das war ja so, das war das Jahr, wo die eingleichen Liga kam. Da hätten wir Zehnter werden müssen, wir müssen Elfter geworden. Also
ja, genau.
Da war der Übergang, das war, viele sagen, das war ja kein Abstieg, das war der Zusammenschluss. Jetzt langsam wieder abgestiegen. Ne? Und dann sofort wieder hochgekommen. Das war schon sehr gut. Und das, wenn das dieses Jahr passieren sollte, haben wir das nächste Jahr natürlich wieder vor, das ist klar. Ne? Also so, ich glaube schon, aber ist schon besonders, auch mit unseren Reisen. Ich glaube, wir haben Reisen gemacht wie kein anderer Verein. Wir waren zweimal in Hongkong, wir waren immer in Japan. Das ist schon, das hat, glaube ich, nochmal Kiel geschafft. Also.
Was habt ihr in Japan gemacht?
Also Japan war es so, wir hatten einen Spieler gehabt, Shino Suzuka Uematsu. Und ich hatte das auch immer so, wenn Spieler gehen, gibt es immer ein Abschlussgespräch. Die müssen mir immer sagen, was sie toll fanden und was sie beschissen fanden. So. Und ich sage immer, wie ich sie fand. Und die meisten kriegen zum Schluss von mir noch einen Brief, also wo ich sie so einschätze. Und bei manchen, die ich gut leiden können, steht da noch drunter, dass es mein Freund jetzt sind oder so ähnlich. Ne? Und die kriegen eine Mappe hoch, wo alle Bilder von ihnen drin sind, alle Zeitungsartikel, wo sie drauf sind oder wo in Schlagzeile ihr Name steht. Ein Riesenaufwand, aber das machen wir immer. Und jedenfalls gibt es das Gespräch immer. Und das gab es das Gespräch auch mit Chin Uematsu. Und da habe ich gesagt, Chin, du hast noch eine Aufgabe, wenn du in Japan zurückgehst, da ist dein Junior-Nationaltrainer geworden, du musst uns mal ein Trainingslager in Japan versorgen, das darf auch nichts kosten. So. Und dann habe ich irgendwann mal, einen Anruf bekommen von Chin, der hat auch ein Kind hier. Ich bin wieder da, ich habe Bürgermeister von, ich komme jetzt auf den Namen, wo wir dann hingefahren, bei Tokio war das, mit und der würde euch gerne einladen. Und da haben wir uns getroffen, Blauen Engel, und waren Vorbereitung auf die Olympiade, also vor 3 Jahren war es, und die wollten gern Stadt werden, die wollten die kroatische Nationalmannschaft beherbergen und wollten es ausprobieren. Und wir waren eben die Probanden, so sollten das sein. Und da haben die gesagt, okay, wir kommen, wir laden euch ein, ihr kriegt 10 Tage Unterkunft, alles frei und wir bezahlen einen Flug und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, alles schön gut, aber ich muss den Flug bezahlen, ich habe kein Geld. Also wenn, müsst ihr alles bezahlen oder wir können nicht kommen. Und dann die 10 Tage, alles bezahlt, waren 10 Tage in Japan, das war unwahrscheinlich. Das war wie Bayern München, mit Auflauf, mit Leuten, die standen dort am Bahnhof, haben uns empfangen. Das war ein ganz, ganz großes Kino. Da waren 10 Tage in Japan, das war Weltklasse. Ähnlich haben wir es in Hongkong gemacht. Wir waren 2 Mal in Hongkong. Da hat schon ein Kumpel, der war in Taiwan, der habe ich mal angerufen. Hat gesagt, pass auf, in Hongkong ist ein Turnier und wir würden euch gerne einladen. Wir wollen europäische Mannschaft in Deutschland und so. Da habe ich gedacht, das ist ja versteckte Kamera oder so. Ja. Habe ich gedacht, ja, ist alles gut. Und nächsten Tag habe ich wieder angerufen, hat gesagt, was ist denn, wollt ihr nur kommen oder nicht? Ihr müsst nur einen Flug bezahlen. Und wenn wir dort spielen und kommt unter den ersten 3, gibt es noch eine Prämie und dann kommt plus minus 0 raus. So, da war China dabei als Südkorea und sowas, als Nationalmannschaft, als Vorbereitung für Peking war das damals. Und dann sind wir, haben den Flug bezahlt, da gab es noch einen Flug nach Hongkong hin und zurück für 700 Euro. So, da hat die Hälfte hat der Spieler bezahlt, die Hälfte hat der Verein bezahlt. Dann haben wir, dort sind wir das Finale gespielt gegen China, und zwar Wahnsinn. Und da haben wir noch eine Prämie gekriegt und dann hat das plus minus null ist das ausgelaufen. Und 2 Jahre später sind wir dann nochmal eingeladen worden. Also wir waren 2 Mal mit der Mannschaft in Hongkong und immer in Japan. Also selbst Kiel hat das nicht geschafft. Das war Weltklasse.
Ne? Wer ist eigentlich dieser THW? Wer ist eigentlich die? Ich sage dir, wer dieser THW ist. Damals, und die Frage habe ich mir hier aufgeschrieben, euer erster Sponsor war Erdinger Weißbier. Es gibt auch viele andere Biere, aber das müssen wir jetzt einmal an dieser Stelle sagen. Und die hatten damals nur den THW Kiel und den ERV Aue. Wie kam das?
Das stimmt. Also Erdinger Weißbier, ich habe den Herrn Brombach, das ist ja der Chef, der lebt jetzt noch, ich glaube, der müsste 84 sein. Den habe ich persönlich kennengelernt. Also ich war auf seinen Geburtstag immer eingeladen. Das war ein Riesenfest. Da waren die ganzen, da war Franz Beckenbau und so. Das waren immer Riesendinger, also Riesenzelte und so. Und der war in Aue. Und ja, und dann kam ins Gespräch. Also Erding, Weißbier gab es ja im Osten nicht. So, und da sind wir nach Erding gefahren. Da war ich sogar mit dabei. Das war auch eine lustige Geschichte. Ist ja so, im Osten gab es eigentlich nur Bild. Also, ne, es war das Grüner, das heißt aber nur 3 Flaschen gekriegt oder 5 Flaschen unter der Ladentafel. Und da gab es Zwickauer Pilz zum Beispiel. Und das war, wenn das länger stand, zu trüb geworden. Ne? Also, so. Und jedenfalls sind wir, es gab kein Weißbier. Jedenfalls sind wir nach Erding gefahren und haben dort Hefeweißbier getrunken. Und dann haben wir gesagt, das kann nicht sein. Also, zu trübes Bier und dann so, da haben wir gedacht, jetzt sind wir im Westen, kriegen wir endlich mal richtiges Bier und dann haben wir wieder so trübes Bier bekommen. So war das. Und jedenfalls wollten die dann Sponsor werden, der Brombach war, dann war Brombach auch mit hier, mit Bodyguards und so weiter, so, also lange weiße Haare, so, und ja, und dann sind wir ins Geschäft gekommen und dann haben wir das Enya, erste Liga, waren die auf der Brust, damals, glaube ich, vor 35.000 D-Mark. Auf der Brust, erste Liga. Und da musste er noch dazu sagen, gab es noch Sat-Fernsehen, die haben kaum Frühstücksfernsehen, die kamen noch, haben in Leutershausen gespielt und so. Und so ging das. Und dann haben wir es über Jahre, die sind ja jetzt noch Sponsor bei uns. Die mussten wir letztes Jahr ein bisschen zurückdrehen, weil das eben Bier schwierig war. So, die sind, glaube ich, mit Sparkasse der Sponsor, der am längsten dabei ist. Also von Anfang an sind die mit dabei, Erdinger. Also da haben wir auch viele Sachen, ich war da immer mit Rauffuß zu den Festen, das waren Highlights. Also so, sind auch coole Typen. Also, da waren wir auch mal dabei. Da haben die Werbung, die drehen die ja mit ihren Angestellten. Also, wenn du Werbung im Fernsehen gesehen hast und dann sind wir so in den Fest gefahren und die ganzen Leute, die im Fernsehen gesehen haben, sind dann rumhergelaufen, war spannend. Also, Erding war, obwohl ich nicht unbedingt der Weißbiertrinker bin. Aber das Alkoholfreie, das trinken eigentlich die Spieler, das muss ganz gut sein. So, und so war das.
Also, die bezahlen schon auch in Geld oder gibt's auch Alkohol?
Nee, bezahlen nur Geld.
Ach so,
ja. Also wir logischerweise verkaufen wir auch Erdinger Bier, aber das musst du erwerben. Also es gibt kein Freibier, so wie früher. Kiel, ich glaube, es ist jetzt noch Kiel und Aue, sind da eigentlich in Handballmannschaften, die Erdinger, glaube ich, haben. Bin ich mir fast sicher. Ich glaube, die haben noch auf dem Baguette sind die noch drauf, Erdinger. Ich glaube, in Kiel. Wenn ich schon richtig, könnte sein, oder?
Das weiß ich nicht, tatsächlich. Da im Sponsoring-Bereich bin ich nicht so bewandert, aber dann kam es ja zum Aufeinandertreffen der Brüder im Geiste im DHB-Pokal, oder? Als ihr gegen THW gespielt habt.
Also, logisch, Kiel ist nur deshalb Pokalsieger geworden, weil sie uns rausgehauen haben. Ne? Also weil wir sie gewinnen lassen haben.
Deswegen.
Aber es war ein Highlight. Also wo die hier waren, das war immer ein Traum und das war ein großes Kino. Schade, dass es noch ein bisschen Corona war. Ne? So konnte man die halt nicht ganz voll machen. Aber auch so, ich glaube, die haben sich auch ganz wohl gefühlt, haben dann auch ein Präsent von uns bekommen mit einem Räucherhaus drinne und mit einer Wurst und alles so. Also war toll. Die haben sich auch danach gerne noch bei uns bedankt und ja, war klasse, hat Spaß gemacht.
Sehr nett von euch, dass ihr sie habt gewinnen lassen.
Wir haben es ja in Hamburg gesehen und ich glaube auch, es ist ein verdienter Sieger. Ne? Es war ein tolles Spiel gegen Magdeburg, hat Spaß gemacht. Bin traurig bin ich, dass Hamburg nicht mehr ist, dass Köln jetzt, Hamburg war schon besonders, ne? Final Four, finde ich. Es hat irgendwas gehabt, also dann ja. Früh am Hafen, Bierchen trinken, abends auf der Reeperbahn, es war schon geil. Ja, schade.
Ich bin sehr gespannt, was in Köln passiert. Auch da soll es ja gute Kneipen geben. Gibt es auch gute Kneipen. Die Halle ist auch klasse. Aber klar, ich als Hamburger sage das natürlich auch, dass ich das schade finde. Es ist eigentlich vor meiner Haustür und jetzt geht's nach Köln. Wem drückst du eigentlich die Daumen, wenn nicht dem EHV? Gibt es im Erstliga-Handball einen Verein, den du sehr verfolgt hast, früher vielleicht schon als kleiner Junge oder damals zu DDR-Zeiten oder ja auch jetzt?
Ja, ist auch logisch. Von Osten hält man euch auf Magdeburg und auf Leipzig natürlich, ne? Also, aber Magdeburg habe ich ja zu DDR-Zeiten noch bewundert. Also gegen Ingolf Fiegerstein vorne habe ich noch gespielt. Ne? Und das waren schon Wieland Schmidt, das waren Helden. Also dann durfte ich ja sogar gegen die spielen. War schon toll. Also Magdeburg ist schon was Besonderes. Aber auch DFK, also das hat sich schon, ich habe ja noch SC Leipzig und DFK erlebt. Das ist ja auch ein bisschen näher an Aue dran. Und ich bin auch mehr befreundet mit Carsten als mit Mark Spät, ne? Also das ist schon, ne, die zwei Mannschaften war schon schön und ich gehe davon aus, dass Magdeburg Meister wird. Ne? Und toll wäre, wenn Leipzig, aber jetzt haben sie zweimal gebatzt, europamäßig unterwegs sein könnten nächstes Jahr, es wird aber wahrscheinlich nichts werden. Jedenfalls ja. Nächstes Jahr noch nicht. Ne? Aber die zwei Mannschaften so sind schon die, die man dort Daumen drückt.
Zurück nach.
Obwohl ich sehe auch gern Mannschaften, die so ein bisschen verrückte Trainer haben. Ne? Also zum Beispiel Betko habe ich gern gesehen. Oder Martin Schweil, die hatten das gehabt. Ne? Oder Biegel jetzt wieder in Dings, da waren die Interviews auch so. Das ist ja das Kernliche noch. Das ist auch jetzt noch beim Handball vertreten, aber beim Fußball nimmt es immer ab. Also die Interviews beim Fußball brauchst du eine Meinung, die sind langweilig, weil jeder erzählt dasselbe. Also und beim Handball ist schon noch ein bisschen hemdärmlich, ne? So ein bisschen ehrlich und so, und das gefällt mir. So. Also Betko fand ich immer herrlich, seine Pressekonferenzen, das war immer, habe ich mir immer im Bus zurück so angeschaut.
Ist das ein Thema? Da habe ich schon öfter jetzt drüber nachgedacht, dass, also klar, es gibt diese Interviews noch, aber dass wir trotzdem weniger Typen im Handball haben, dass wir mehr Typen bräuchten, in Anführungsstrichen?
Ja, ich kretsche mich auch befreundet. solche Typen gibt es eben nicht so häufig, aber ich glaube, wir sind da besser unterwegs als beim Fußball. Es gibt schon noch Typen, die da auch, ich glaube, jetzt weniger, also wie jetzt Heine oder sowas, die da schon besonders waren oder was noch sind. So, die sind eben jünger und sind natürlich auch anders geben. Aber ich denke schon, dass wir dort noch genug Typen haben, das macht auch Spaß. Also es gibt auch junge Spieler, die interessant sind. Auch von der Außendarstellung und so.
Wer waren so die coolsten, / verrücktesten Typen, die du in deiner Managerkarriere nach Aue geholt hast?
Der Janimar war schon besonders. Also das war schon einer der verrücktesten. Ne? Dann haben wir so, also ja, und dann, was immer schön war, waren die Tschechen. Also Martin Zetlik, den musst du nicht kennen, das war der erste Tscheche, den wir geholt haben. Da kam er über die Grenze gefahren und so ein kleines Auto mit so einem kleinen Fiat, der haben wir einen Riesenlall abgeholt, das war schon, weil es eben der erste war. Mit denen bin ich auch jetzt noch befreundet. So, also die Tschechen haben schon immer, ja, Tschechen waren immer gute Biertrinker. Das ist ja Tschechien nicht die Biernation. Das war schon, also, aber Dener Janimar war schon besonders. Und wen ich ganz besonders war, ein Norweger Amund Toft. Den fand ich sehr, sehr gut, weil da immer so, da gab es eine Geschichte mit denen, da haben wir wieder mal weniger Geld. Und im Februar war das, und dann habe ich gesagt, Amund, haben uns getroffen, pass auf, du kannst sofort gehen. Sieht ein bisschen eng aus, den Sponsor war abgesprungen, glaube ich, und habe gesagt, du kannst sofort gehen. Wir können dich wahrscheinlich ein bisschen bezahlen oder weniger oder wie auch immer. Er hat dann gesagt, mir ist es egal, ich spiele weiter bis Ende Saison, wenn ich gar kein Geld bekomme. Der hat am Ende alles bekommen und das war ein großes Kino. Und dann war auch so, dann haben wir mal gespielt, wo wir einen Spieler Micky Turner verabschiedet haben. Dann haben wir dann eine Weltauswahl gespielt und haben Leute geholt aus ganz, also von Norwegen, von Island, von Rumänien. Die haben alle einfliegen lassen und haben dann eine Weltauswahl gespielt gegen eine Mannschaft von Micky Turner. Also da durfte ich sich immer zusammenstellen. Das waren als Tschechen meistens. So. Und da kam der Amund Toft auch mit. Und das erste Frage, die er mir gestellt hat auf der Straße, sagte, kann ich dir heute helfen? Und das sind schon besondere Typen. Also, mit der habe ich jetzt erst letztens wieder telefoniert. So, also, so, da gibt's schon einige. Aber ich glaube, Amund Toft war eigentlich so ein bisschen mein Lieblingsspieler und Dener Janimar war, glaube ich, der Verrückteste.
Ich habe einen Spieler gefragt, ob er ein bisschen was über dich erzählen kann, den du natürlich auch sehr gut kennst, der vor einiger Zeit vor Corona seine Karriere beendet hat. Erik Meinhardt. Der hat ja auch Ewigkeiten in Aue gespielt, ist für mich spielerisch auch der EHV schlechthin. Und der kommt jetzt. Das sagt Erik über dich.
Ja, hallo Fom, hallo Rüdiger. Ich grüße euch von der wunderschönen Insel Madeira. Ich sitze hier noch wunderbar in der Sonne bei 22 Grad, einen schönen Kaffee getrunken und habe eine kleine Überraschung für den Rüdiger, denn es gibt auch ein paar kleine Geschichten über den Manager des EHV Aue zu berichten. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hoffe natürlich, du hast Rüdiger gut verstanden. Er neigt dazu, die Zähne so schlecht auseinander zu machen beim Reden. Es ist erzgebirgisch, es ist für viele schwer verständlich, aber es ist möglich. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß zusammen. Wo fange ich an, Rüdiger? Wir waren viel unterwegs. Ich glaube, Hongkong, Japan, Ballermann. Also alleine darüber könnten wir Bücher schreiben. Aber die lustigsten Geschichten passieren immer dort, wo man wohnt, wo die Heimat ist. Und Rüdigers Freundin, die Kerstin, bei der habe ich gewohnt, im Haus mit. Und neben mir wechselten quasi immer die Mieter, da wir immer ein paar ausländische Spieler in Aue hatten, die zu Gast waren. Und einer davon war Hötti. Und Hötti hat mit Rüdiger irgendwie eine ganz besondere Beziehung gehabt. Hötti war eigentlich dazu da, in der Abwehr für Ordnung zu sorgen. Also viele Worte hat er nicht verloren. Er hat im Gegenteil, er hat für ordentlich Bambule gesorgt, aber auch bei Partys danach. Und so kam es zu einer Geschichte in der Pfarrstraße. Nach Heimsiegen haben wir meist in der Pfarrstraße sehr ausgiebig gefeiert und das auch genutzt dort. Und Hötti wohnte neben mir in der ersten Etage, aber er hat irgendwie abends vergessen, dass er in der ersten Etage wohnt, sondern ist direkt bis unters Dach gelaufen und dort wohnte Rüdigers Freundin. Und so wie Hötti war, hat er sich natürlich einfach oben unterm Dach ins Bett gelegt. Ja, nur hat nicht damit gerechnet, dass er neben auch noch Rüdigers Freundin lag. Und als Rüdiger dann selber hochgekommen ist, hat er die Tür zum Schlafzimmer aufgemacht. Und vielleicht kann Rüdiger dazu ein paar Geschichten erzählen, wie er das dort wahrgenommen hat. Also es war sehr lustig. Und was Hötti betrifft, Rüdiger bezeichnet sich meistens immer als den hübschesten Mann im Erzgebirge. Und er hat damals zu Hötti gesagt, irgendwie, dass er ein schiefes Gesicht hat. Irgendwas war da komisch. Und unser damaliger Trainer Ronar Sigtryggsson hat das übersetzt und Hötti hat eine tolle Antwort gegeben, die auch Rüdiger sprachlos gemacht hat. Und es hat für viel Lacher gesorgt. Also ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Ich könnte weiter tausende Geschichten erzählen und das sind nur mal ein paar kleine Ausschnitte. Habt viel Spaß dort zusammen und liebe Grüße aus Madeira. Bis bald, Rüdiger. Tschüss.
Da genießt der Lehrer die Ferien.
Ja, das stimmt. Ja, also ja, die Geschichte war ganz interessant. Also die Jungs, wir in dem Haus, wo die waren immer zwei Spieler, die mitgewohnt haben, wo oben drüben meine Frau, Freundin, wie auch immer gewohnt oder wohnt. Und jedenfalls gibt es einen Bodykeller und so einen Garten, da haben die gefeiert. Und ich hatte da eigentlich auch, war da eigentlich auch mit dabei. Und hörte die, also meine Frau war hochgegangen, hat schon hingelegt, hat schon geschlafen. Und die Tür war natürlich auf, weil ich noch kommen sollte. Und der Hürdi war dann, hat, glaube ich, so viel Alkohol gehabt und ist dann, wollte auch ins Bett gehen, hat aber die Täusche wechselt und ist in mein Bett gegangen und noch in mein Bett.
Und eben, dann eben, kommt der überhaupt rein in die Wohnung?
Aber auf, also das ist bei uns, wir haben einfach aufgelassen, kann, ist, also wir sind da, bei uns passiert da nichts. Also so, und jedenfalls hat er sich in mein Bett gelegt und meine Frau hat schon geschlafen und hat gedacht, ich bin das. So, und ich komme dann später hoch. Wollte in mein Bett liegen und da lag dann in mein Bett drin. Das war dann so peinlich und dann ist dann, abgezogen. Also es war schon, also eigentlich Kündigungsgrund, ne? wenn der Spieler im Bett vom Manager liegt. Ne? Aber ich habe das relativ lustig gefunden. Und die andere Sache war so, Würdi war wirklich ein knallharter Hund, der hat wirklich aufgeräumt. Das ist Wahnsinn gewesen. Und der hat so in Ohr stand so ab. Und da habe ich so runter gesagt, ja, aber wenn richtig Wind ist, darf er nicht auf die Straße gehen, wird eng mit den Ohren. So. Das hat er dann übersetzt. Und dann meinte er, weil meine Lippen so ein bisschen, also so, ich will jetzt nicht sagen, du weißt, was ich meine, die sind ein bisschen dicker, sage ich mal, so ein bisschen, manche lassen die aufspritzen, aber die sind bei mir normal. Und dann hat er gesagt, also mit den Lippen, der hat einen anderen Begriff gesagt, den darf man heutzutage ja nicht mehr sagen. Braucht er sich nicht aufzuregen, so war das. Aber so Meini noch eine schöne Geschichte. Meini Abschied, Meini wollte ja kein Abschiedsspiel machen. Er wollte nur, wir haben gespielt, dann hat letztens die Mitte geworfen und dann war das Spiel zu Ende, das war glaube ich gegen Hamm. Und dann haben wir eine Gaststätte gemietet und haben dort gefeiert und dann nachts sind wir nach Mallorca geflogen. Ne? Und ich und Swadi sind auch immer geflogen, haben auch noch Hotel geschlafen und so weiter. Wir waren schon in auf Berlin auf dem Flughafen und dann ging die Tür auf. Da kam einer rein, das war der Meinhardt, und der Corona auf. erst kam ein Spieler rein, Pascal Ebert. Und hat dort in der Halle gebrüllt, Achtung, der König von Mallorca kommt mit seinem Gefolge. Aber so richtig laut. Da haben die alle geguckt. Und dann kam Meinhardt reingelaufen mit so einem roten, mit so einem roten Gewand und der Krone drauf. Kommt dann in die Wartehalle von Berlin Tegel reingelaufen und dahinter kam sein Gefolge und die waren alle verschieden angezogen als Spider-Man, als Cheerleaders. So ist denn die dann nach Mallorca geflogen und dann hat so ein richtig. Aber wie der da reinkam, der Pascal Ebert hat so laut mit dem Mikrofon, Achtung, der König von Mallorca kommt mit seinem Gefolge. Der ist ja dann bester Spieler der Liga geworden, das war schon toll, oder? Da gibt es eine Geschichte, wo er, glaube ich, sein 1000. Tor in Coburg geschossen hat, dann wurde das Spiel dort unterbrochen, Bilek ist auf ihn zugegangen, hat sich ja letzten gehabt, Bilek hat ihn umarmt und die sind alle aufgestanden und geklatscht. Das war gänzlich, jetzt noch Gänsehaut, das war toll. Also Meini war schon ein überragender Spieler, so ein guter Freund und jetzt ist er eben Dresden Lehrer. Ne? Ich habe ihn schon mehrfach probiert, ihn mal kurz zurückzuholen, aber okay, nicht. Selbst Hamburg wollte ihn voriges Jahr haben.
Aha.
Also, Toto hat bei mir angerufen, wie es aussieht, also wo es dann nochmal eng geworden ist zum Aufstieg, da hat er auch relativ viele Verletzte gehabt. Und da hat er gefragt, wie das mit Meinhardt aussieht. Da habe ich auch die Telefonnummer gegeben, ich glaube, die haben auch telefoniert, aber er kam aus dem Schuldienst mit raus. Da habe ich gesagt, Meini, mach das, Hamburg ist eine geile Stadt, die zwei Monate oder wie das noch war, da kannst du ein bisschen Geld verdienen, steigst auf in der ersten Liga, also, ne, so, aber es ging irgendwie nicht. So war das. Also Meini ist wirklich einer der schon eine Legende, ja. Also einer der Großen.
Erik Meinhardt, ja. Und für alle, die Aue nicht so ganz verfolgen, wer es hörte?
Das war ein Isländer. Also der Hürdi Sigtorsson hieß der. Der war nur anderthalb Jahre oder ein Jahr. Aber es war ein Schrank. Das war ein Isländer, ne? Das war gar nicht ein Isländer, der kam von Färöerinseln. Aber es ist dasselbe.
Ähnliche Richtung auf jeden Fall. Über die Jahre hinweg, was war sportlich gesehen der größte Erfolg für dich?
Als Spieler?
Also, Nee, als Manager jetzt, seitdem du Manager also, bist und in der zweiten Liga?
So wie das so gekommen sind, das musst du erstmal machen. Also ein Jahr absteigen, dann sofort wieder aufsteigen, das war schon toll. Und dann, glaube ich, wenn man voriges Jahr Fünfter wird, das war, glaube ich, sportlich das Beste, was wir hier erreicht haben. Ne? So. Und was eben traurig ist, wo wir damals abgestiegen sind. Da kommen noch Tränen, also wenn es diesmal klappt, werde ich nicht heulen.
Weil aber auch, und das fand ich so besonders, bei einigen Ereignissen, die so in der Corona-Zeit auch passiert sind, ja sportliche Ergebnisse fast in den Hintergrund rücken, müssen wir sagen. Denn ihr wisst in Aue auch so ein bisschen, also das heißt jetzt nicht, dass es nicht schlimm wäre, aber ich will es nur mal in Relation jetzt gerade setzen. Ihr habt ja einige schlimme Dinge erlebt. Ihr wisst einfach, dass auch Dinge neben der Platte zählen. Ich sag mal, die Corona-Infektion von Stefan Zwart, dann wurden Autos angezündet vor eurer Geschäftsstelle, der Tod deines Vaters, das waren ja alles Dinge. Du hast mit dem MDR, glaube ich, gesagt, so langsam reicht's einfach. Das war eine ganz, ganz furchtbare Saison auf der einen Seite und trotzdem auch sportlich die beste.
Ja, also das hat sich ja eigentlich über zwei Jahre gezogen, ne? Also man merkt dann einfach, dass das Handball toll ist und wichtig ist, dass man die Liga hält, aber es ist nicht entscheidend. Entscheidend sind andere Dinge im Leben. Und ja, es ging los mit zwei seiner Erkrankung. Ne? Also es war ja logisch, ich war ja oft oder fast jeden Tag mit seiner Frau da zusammen, war auch oben mit dem Krankenhaus. Und wenn die Ärzte sagen, sie müssen davon ausgehen, dass er die Nacht nicht überlebt, dann wird das erstmal anders. Da gehst du dann ins Auto und fängst an mit Weinen, weil das geht überhaupt nicht. Ne? Oder dann die nächste Sache war ja das, da gab es dann einen Einbruch, dann haben sie die Schlüssel hier geklaut für die Autos und haben dann die Autos wegfahren wollen, haben sie nicht hinbekommen und haben sie dann angezündet. Das hat also nichts mit irgendwelchen rassistischen Sachen zu tun gehabt, weil es das Auto von Japaner war, sondern es war einfach irgendwelche Idioten, die Auto wegfahren wollten und das nicht hinbekommen haben und aus Wut das Auto angezündet haben. Ja, und dann war die Sache...
Die wollten die einfach klauen?
Klar, wollten die klauen, aber die konnten die nicht klauen, weil die Schlüssel nicht mehr aktiv waren. So, das war der Hintergrund. Ne? So, und dann war das so mit meinem Vater, also in der Halle, wenn du dich umdrehst, das ist drei Plätze hinter mir und siehst deinen Vater sterben, da ist es nicht schon sehr hart. So, und dann ging das ja weiter. Da ist im November noch eine gute Mitarbeiterin von uns, 46, das war wie so eine kleine Schwester für mich gestorben. Also es war puh. Und dann denkst du einfach, oh, das ist. Handball ist schon wichtig, aber nicht das Wichtigste im Leben. Also wir haben da wirklich viel, viel durchgemacht, sind aber immer mehr zusammengerückt, auch die Aktion der Mannschaft, wo die Trikots von Swaddy aufgelaufen sind und so, das hat schon viel gebracht. Also so, und Swaddy hat sich zum Glück ja wieder erholt, ne, und ja, ist so. Ne. Also es war, sagen wir, im Umfeld ist in den letzten zwei Jahren viel, viel passiert, aber man hat auch viel Solidarität auch zur Liga. Also ich habe da ein Video bekommen von allen Managern der zweiten Liga, muss ich sagen, da hatte ich Tränen da. Es war toll, es war überragend. Also wo jeder der Liga irgendwie da eine persönliche Botschaft rübergebracht hat. Es war ein großes Kino. Also das zeigt auch bei aller Rivalität und Konkurrenz, dass das schon eine Handballfamilie ist.
Ja, es hat ja auch große Berichterstattung in allen Medien eigentlich gegeben.
Also ein Mädchen hat sogar berichtet, da stand drin, dass ich gestorben bin. So, das ist halt, dass ich gestorben bin. Okay, mein Vater hieß Rudolf, ich hieß Rüdiger, das kann man ja schon mal verwechseln. So, aber ich habe das relativ locker gesehen.
Du bist noch da, lebendig und...
Das ist mein Geist, du sprichst heute nur mit meinem Geist.
Der man nennt ihn auch den bestaussehendsten Geist im Erzgebirge.
Ja, das stimmt überhaupt. Wir haben nie gesagt. Ich habe gesagt, man muss nicht schön sein, man muss interessant sein. Und wenn du schön und interessant bist, ist es noch besser.
Hat Erik vielleicht irgendwie verwechselt. Ja.
Verwechselt.
Aber einmal noch ganz kurz zu deinem Papa, weil der war ja für den Verein auch sehr wichtig. Ich habe gelesen, er hat auf den Auswärtsfahrten immer Schnitzel vorbereitet. Was hat er noch alles gemacht?
Also der hat mit meiner Mutter zusammen das ganze Essen gemacht. Ne? Und hat im, also die haben im Neubau gewohnt, da ist die Küche ohne Fenster. Ich sag mal 5, 6 Quadrat oder so. Und da hat er 60 Schnitzel gemacht für den Mannschaft. So, da war er ein bisschen verrückt. Und dann hat er eben, wo er körperlich fit war, also mein Vater war 40 Jahre Untertage, der war Hauer. Und da hat er noch so Banden aufgebaut früher und solche Sachen. Ne? War immer so, also war auch bei allen beliebt, die ganzen Schiedsrichter, kannten ihn, auch eine lustige Sache, der hat auch das Essen für den Schiedsrichter immer vorbereitet oder so, und dann hat er mir gesagt, am Anfang haben sie schon geguckt, wo sie ihn noch nicht kannten, da ist auch mal in die Kabine reingegangen, hat gesagt, also in the fact, wenn er heute nicht richtig pfeift, bekommt er noch nicht zu fressen. Sein Bergarbeiterstadion, ne, also, und dann, wo die den alle kannten, oh, so Rudi, klick auf, ich weiß, wir müssen ordentlich pfeifen, sonst kriegen wir nichts zu essen. Also, es war schon ein toller Mensch, toller Kerl, das war schade. Aber, okay, 75 Jahre, 40 Jahre Untertage, ich glaube, von seiner Brigade war keiner mehr am Leben. Also, das ist einfach so.
Haben dich deine Eltern denn auch zum Handball gebracht, eigentlich?
Ja, mein Vater war Judoka, der war DDR-Meister in Judo und war, glaube ich, Dritter oder Vierter bei der Europameisterschaften, also im Jugendbereich. Und ja, und hat er schon sehr viel, also das Sport treiben sollte. Und das hat mir im Handball am besten gefallen und habe ich das so gemacht. Also die waren logischerweise, wie das heute auch immer ist, die Eltern sind die größten Fans. Das war in dem Fall auch so. Ich kann mich daran erinnern, da haben wir gegen Magdeburg gespielt. Da hat Stiebler mir irgendwie gefoult, irgendwie, da bin ich blöd gefallen gegen sein Knie und da ist ja alles aufgeplatzt gewesen. Da lag ich auf dem Fußboden, auf dem Zöller Berg, beim Oberliga-Bunkspiel. Und da komme ich kurz hoch, dadurch, das blutet ja auch sehr, weil mein ganzes Gesicht voll Blut, dass mein Vater dann gleich mal über die Barriere gesprungen und auf dem Feld gerannt. Und wollte mir das irgendwie helfen oder was machen. Also die waren schon verrückt. Also ich vermisse ihn auch sehr, ein toller Kerl und ja, ist so.
Und jetzt macht deine Mama das alles alleine?
Ja, also bei Auswärtsfahren macht die das alleine. Also gibt es Zahlen, also vom Essen her, bei Auswärtsfahren ist immer Champions League. Spielen tun wir zur Zeit nicht so, aber vom Essen her sind wir top. Da gibt es Zahlen, also was weiß ich, irgendwie so. Und das macht sie ganz gut. Also macht sie auch gern, da ist sie beschäftigt, freut sich, wenn sie mitfahren darf und alles gut.
Ja, stark.
Sind wir auch dankbar. Und zu Hause ist sie mit der Erste bei Heimspielen, da macht sie die ganze Fischsemmeln. Unsere Fischsemmeln sind, also da ist kein Unterschied zu Hamburg. Also sind genauso gut. So, also ich mache da schon viel. Also das ist ja das Familiäre, da ist meine Tante dabei, eine Cousine, so, die machen das alles so, sind im Familienbetrieb, ne?
Ja. Und ganz kurz, das mit den Fischbrötchen kannst du natürlich beurteilen, denn seitdem Hamburg gegen Aue in der zweiten Liga gespielt hat, gibt es ja eine Fanfreundschaft. Ihr wart ja auch mit Fanclub und allem hier.
Ja, es war riesig. Also wir haben ja dann, wo wir oben waren, war unentschieden, letzte Tour mit Flieger. Und wir hatten drei Fanbusse mit, das hat unser Fanbeauftragter Jörg Meinhardt organisiert, das ist super gemacht. So, da waren wir abends noch auf der Rewebahn in Farmaster, in der Kneipe, wo wir Live-Musik...
Fairmaster, ja.
Master, genau. Und mit Bolognese war ein Riesending, war ich übrigens letzte Woche Ende auch wieder, war schön, mit Hüttenberg und mit Coburg, war klasse. Also wir hatten
beim Final Four?
Ja, das war toll. So, und wie gesagt, das war ein Erlebnis, das Hamburg, wo jetzt die Leute noch schwärmen. Also das war wohl ein ganz großes Kino. Und das Jahr drauf, da haben wir sogar mit 4 Bussen gekommen, aber da war ja leider Corona. Das war schade.
Ja. Krass. Ja.
Und da haben die sich, Störtebeker hießen die, glaube ich, der Fanclub, ne?
Einer der Fanclubs die, heißt Störtebeker.
Ja, die hatten auch was mit organisiert, so eine Bootsfahrt, eine Hafenrundfahrt. Und wo die dann hier waren, waren die, glaube ich, im Schacht mal. Also war toll und ja, und wie gesagt, ich glaube, wir werden uns nächste Zeit spielerisch kaum noch sehen. Obwohl toll ist, ich habe ja auch zum Manager, wo ich einen guten, sehr guten Vertrag habe, Verbindung, also mit ihm. Ne? Und er hat mir letztens erst geschrieben, wenn wir irgendwann finanzielle Not haben, würde er gern kommen mit seiner Mannschaft und uns helfen und mal hier spielen. Da warte ich, bis Hamburg mal Meister ist und dann komme ich auf das Angebot zurück.
Dein Wort in Handball Gottes Ohr. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Nee, aber ihr seid natürlich immer herzlich eingeladen in Aue. Das ist ja, in Aue sage ich schon, in Hamburg. Das mit Aue. Das ist natürlich klar. Um das einmal noch rund zu machen, weil du auch gesagt hast, du kannst dir vorstellen, dass irgendwann Stefan Zwart dein Nachfolger auch wird. Er hat das alles gut überstanden. Er ist wieder reingekommen in die Vereinsarbeit. Das heißt, in der Hinsicht gab es dort ein Happy End.
Ja, sagen wir, Happy End ist auch, dass er so überlebt hat. Ne? Und man muss das so einschätzen, dass er, also er ist schon mal angeschlagen. Ne? Es ist nicht so, dass er jetzt völlig gesund ist. Ne? Und er wird auch als Trainer nicht zurückkommen können. Das muss man wissen. Jedenfalls stand jetzt. Weil viele gesagt haben, macht uns mal die so. Und er hat da schon noch Probleme, ist nur in der Reha. Er hat auch zur Zeit so eine Eingliederung, also er war ja eher krank, jetzt hat er eher Eingliederung. So, also das ist schon, er bemüht sich, ist ein Kämpfer, aber ist logischerweise noch lange nicht bei 100%. Ne? Und Ja, ich denke, die Krankheit, so wie er sie erlebt hat, hat an den Körper schon gezerrt. Also da hat schon Probleme mit seinen Armen noch durch die Nerven, die da verletzt worden sind, durchs Liegen. So, und er hat auch ein, zwei Gutachten schon machen müssen. Also es ist so, also wo ich auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, aus meiner Sicht macht er manchmal viel zu viel, wo ich sage, ey, das ist schon so, aber Trainer würde nicht mehr werden können, glaube ich jedenfalls, stand jetzt nicht. So, und ich finde, es könnte für mich ein guter Nachfolger werden, weil er macht ja jetzt schon viel. Ne? Und ja, aber er muss eben lernen, es ist entscheidend in dem Geschäft, es ist nicht das Geld auszugeben, sondern das Geld aufzutreiben.
Mhm. Ja, das ist das, was du sozusagen gelernt hast und mitgibst.
Ja, also das ist immer, man will immer das und das machen, das kann man erst das machen, wenn man die nötige Gnade dazu hat. Und das ist ja das Schwierigste, glaube ich. Also schwierig ist an den Job. Viele stellen es ja relativ einfach, schön mit Spielern ein bisschen reden. Das Entscheidende ist, dass du das Geld auftreibst. Und das regelmäßig, wenn es geht. Ja. Und das ist manchmal schon schwierig.
Gibt wahrscheinlich auch kein Geheimrezept, ne? Du brauchst Kontakte, du brauchst ein Netzwerk, das du natürlich über Jahre aufgebaut hast.
Ja, du brauchst ab und zu ein bisschen Glück, das muss man auch haben, ne? Und ja, und das ist halt also nicht immer abhängig von der Leistung. Ne? Also wir spielen jetzt gegen Abstieg. Da sind wir zum Beispiel für MDR viel interessanter, als wenn wir im Mittelfeld spielen. Also die sind morgen wieder da, die waren letzte Woche da. Also das Günstige ist, entweder spielst du um Aufstieg oder um Abstieg. Mittelfeld ist Mist. So. Und wir haben meistens gegen Abstieg gespielt, also daher war es gut. und also weiter schon, also das ist kein leichter Job, ist aber auch ein schöner Job.
Wir haben abschließend eine Rubrik, die heißt Zukunft des Handballs. Da geht es so ein bisschen darum, die Spieler sprechen natürlich immer über Regeländerungen, die sie gern hätten. Du hast natürlich aber auch immer den globalen Blick auf die Liga. Was bräuchte die zweite HBL oder der Handball im Allgemeinen, um ja vielleicht noch attraktiver zu werden? Oder was würdest du gerne am Handball verändern?
Also was ich sofort wieder abschaffen würde, ich bin da bei Kretsche den siebten Feldspieler. Also ich finde, das macht das Spiel langweilig. Weil dann wird so lange hin und her gespielt, also Kombinationen finden kaum noch statt. Ich würde das wieder abschaffen mit dem siebten Feldspieler, weil es auch keinen Vorteil hat, eine Bestrafung, 2 Minuten Bestrafung ist in dem Fall keine Bestrafung mehr. Also weil du ja den sechsten Feldspieler dann bringen kannst. Das würde ich abschaffen. Was ich weitermachen würde zur Liga, wo ja viele dagegen sind, die würde ja jetzt wieder reduziert auf 18 Mannschaften maximal. Das finde ich Quatsch. Ich würde gerne wieder mit 20 weiter spielen, weil die Problematik, in der zweiten Liga ist nicht wie in der ersten. Da hast du kein internationales Spiel, du hast keinen Pokal meistens. So, und da finde ich, erstens ist es eine wirtschaftliche Sache und zweitens finde ich schon attraktiver mit 20 Mannschaften, weil da einfach mehr dabei sind. Ne? Also ich finde, der Hintergrund, 18 Mannschaften, die Belastung ist so groß, sehe ich nicht so bei der zweiten Liga. Bei der ersten Liga auf alle Fälle, aber bei der zweiten Liga sehe ich das so. Also ich wäre Befürworter, dass man das wieder auf 20 erhöht. Warum nicht? Also so.
Finde ich spannend, weil ich gerade den Eindruck hatte, dass gerade auch in der Corona-Saison und auch jetzt erleben wir es ja gerade mit den ganzen englischen Wochen, dass das Pensum ganz schön hart ist.
Ja, aber also das hört man ja auch bei den Sky-Interviews. Also ich finde, auch als Spieler, ich habe lieber gespielt als trainiert. So, und so, dass die Anstrengungen zu groß sind, ist in der zweiten Liga, finde ich jedenfalls nicht. Ne? Also das ist in der ersten Liga nochmal. Also, die spielen in 3-Tage-Rhythmus erste Liga, aber das ist ja in der zweiten Liga nicht der Fall. So, und ich finde es einfach gut, weil einfach auch Mannschaften, wenn ich es sehe, wenn ich die dritte Liga sehe, Wilhelmshaven, Konstanz und so, sind alles Mannschaften, die aus meiner Sicht schon ein gutes Bild in der dritten Liga mitmachen würden. Ne? Oder jetzt Potsdam und sowas. So, und ich würde nie wieder zurückkehren zu einer geteilten Liga, das war ja auch mal oft das Gespräch. Das fand ich nicht so gut, aber ich finde, 20 Mannschaften macht Sinn, weil die Belastung ist nicht so hoch und hat auch in Wirtschaft, wir haben 2 Spiele mehr. Ne? Das ist ja eine wirtschaftliche Frage. Also das sind die 2 Dinge, die ich jetzt ändern würde. Ansonsten, also ich würde nicht einführen, die Regeln wie bei Basketball, also ja, dass man so eine Zeitvorgabe hat, noch 10 Sekunden musst du abschließen oder sowas. Klar, die Regelung Zeitspiel, die dürfen sie jetzt verändern, das finde ich auch nicht so schlecht, mit den 4 Bässen nur noch, glaube ich. Das ist in Ordnung.
Ja.
So. Aber ansonsten soll es so lassen. Ich glaube, so viele Veränderungen, das ist schwierig. Ich meine, Handball ist eh komplizierter als Fußball. Von den Spielregeln her, denke ich, und wenn man dann immer wieder was verändert, dann zieht der Bock ja nochmal durch.
Aber nee, finde ich einen spannenden Ansatz, den es auf jeden Fall zu diskutieren gilt, den du hier mit reinbringst. Deswegen sage ich dir dafür vielen Dank und vielen Dank für deine Zeit heute. Das hat mir sehr viel Spaß gebracht,
gerne.
So ein bisschen mal in die letzten Jahre zurückzuschauen, aber abschließend gefragt, wenn du sagst, irgendwann könnte Swati dein Nachfolger werden, ein bisschen machst du doch noch.
Ich bin jetzt 58, ich muss schon noch obwohl ich Bergoperatorrente habe, 7 Jahre, muss ich schon noch ein Stück arbeiten. Also das ist nicht so, dass ich das heute und morgen aufhören würde. Würde mir wirklich auch keinen Spaß machen. Also man sollte vielleicht irgendwann mal weiter zurückdrehen. Also ist ja auch so, ich habe ja, wenn ich bin bei jedem Auswärtsspiel dabei. Ich habe vielleicht in den 26 Jahren, wo ich das bin, habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, also durch meine Hüfte, vielleicht 10 Spiele fast auswärts. So, und das merkt man dann im Alter schon, wenn man nachts um 5 aus, weiß ich, woher kommt. Das ist schon, da ist der Sonntag dann gegessen. Und da muss man vielleicht im Alter mal ein bisschen zurückdrehen. Aber ich hoffe, dass ich noch einige Liga-Tagungen in Köln erleben werde.
Ich drücke dir sehr die Daumen. Alles Gute dafür.
Danke.
Sage dir vielen Dank für deine Zeit.
Ebenso. Tschüss und halte Rotstein.
Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Das war das zweite HBL-Update für heute mit Brad Pitt, mit Moppel, mit dem bestaussehendsten Mann des Erzgebirges, wie auch immer ihr ihn nennen wollt oder doch Rüdiger Jurke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind am Montag wieder da mit dem kurzen Update. Bis dahin, liebe Grüße, habt ein schönes Wochenende und tschüss.